Der Podcast Fearless Patched versucht authentische und unverfälschte Geschichten aus der Sicht von Einsatzkräften und Menschen in Extremsituationen zu erzählen. Ein möglicher Trigger in dieser Folge ist die Schilderung eines Einsatzes, bei dem eine Person in einem Fahrzeug verbrannt ist.
Also das war wirklich ein Büterschrecken. Also sowas habe ich echt noch selten oder eigentlich noch gar nicht erlebt. Das war ein Auto, ist im Straßenkram gelegen und hat lichterloh brennt. Ein Lieferwagen ist dabei gestanden, hat auch lichterloh brennt. Einer ist auf der Straße nochmal da umgelegen und hat wie am Spieß geschrien und hat dann eine offene Oberschenkelfraktur gehabt. Und einer ist mir entgegen damit, der war von dem Wildzahn, was neben den Straßen stehen, gepfählt.
Fearless Patched, der Podcast, der Menschen eine Stimme gibt, die sich in ihrem beruflichen Alltag furchtlos psychischen und physischen Herausforderungen stellen. Ihr Host Tom kennt diese Herausforderungen aus erster Hand. 10 Jahre lang hat er bei Spezialeinsatzkräften seinen Dienst versehen. Begleiten Sie ihn in eine verborgene Welt und hören Sie echte Geschichten von Menschen, die dort bestehen, wo andere zurückweichen.
Willkommen bei Fearless Patched. Heute tauchen wir wieder in einen neuen Bereich ein, nachdem wir jetzt schon das Militär und die Polizei und auch die Tätigkeit eines Arztes in einem Spital besprochen haben, gehen wir heute mal zu einer weiteren Blaulichtorganisation. Heute habe ich den Klaus bei mir, der bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. Und Klaus, vielleicht darf ich dir gleich das Wort kurz übergeben. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo du herkommst und ja, was dort deine Tätigkeit ist.
Danke, Thomas. Danke auch für die Einladung. Stell mir gerne vor, ich bin der Klaus, ich bin 34 Jahre alt und arbeite grundsätzlich im öffentlichen Dienst und bin in der Freizeit, das ist meine große Leidenschaft, mein großes Hobby, Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr in Niederösterreich und habe innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr eben unter anderem die Funktion des Kommandanten in einer Bezirkshauptstadt in Niederösterreich inne, habe aber darüber hinaus Funktionen auf Landesebene im Landesfeuerwehrverband.
Okay. Feuerwehrtätigkeit, also Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr, wir haben jetzt vorher schon ein bisschen geredet, das fängt ja bei manchen Leuten recht früh an und ja, bei dir auch.
Genau, richtig. Ich bin einer von denen, wo es sehr, sehr früh anfängt und zwar grundsätzlich kann man zu der Zeit, wie es mich betroffen hat, hat man mit 10 Jahren zur Feuerwehrjugend gehen können. Mittlerweile hat man das schon angepasst. Jetzt da gibt es ab dem 8. Lebensjahr die Kinderfeuerwehr. Die hat es damals zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Aber ich bin wirklich mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt zur Feuerwehr eintreten, nämlich mit 10 Jahren. Aber ich war davor schon Feuer und Flamme für die Feuerwehr. Mein Vater war Feuerwehrmitglied. Überraschenderweise gar nicht so aktiv, wie ich jetzt da bin. Aber ich war schon von jeher eigentlich von der Organisation gefesselt und ja, darum habe ich die Tage schon gezählt, bis ich 10 geworden bin und dann bin ich in die Feuerwehrjugend eingetreten und seit meinem 10. Lebensjahr, also jetzt da 24 Jahre, bin ich Feuerwehrmitglied, 5 Jahre davon bei der Feuerwehrjugend, mit 15 Jahren bin ich noch in den Aktivdienst überstellt worden und seit 15 Jahren wirklich aktiv bei den Einsätzen von dabei.
Okay, wow, also ich bin ja, sagen wir so, ich bin aufgewachsen in einer mittleren Großstadt in Graz, bin dann eigentlich direkt nach Wien, war zwar kurzzeitig mal in Stockerau, aber ich kenne eigentlich nur Städte mit Berufsfeuerwehr. Ne? Also ich kenne die Freiwillige Feuerwehr halt nur von Erzählungen oder von vielleicht einmal Festen, wo ich nicht mal wo dort war. Das heißt, du sagst jetzt, mit 15 ist man eigentlich dann schon aktives Mitglied?
Genau, richtig. Mit 15 kann man noch von der Feuerwehrjugend in den Aktivdienst überstellt werden. Wenn der Feuerwehrjugendbetreuer sagt oder der Kommandant sagt, okay, der braucht vielleicht noch ein Jahr, kann man auch noch ein Jahr zusätzlich bei der Feuerwehrjugend machen, aber mit 16 Jahren ist noch die Überstellung in den Aktivdienst. Also nach 16 Jahren gibt es keine Feuerwehrjugend mehr. Man kriegt natürlich dann einmal eine Grundausbildung. Also man wird nicht so quasi ins kalte Wasser geworfen, sondern man hat dann eine Grundausbildung. Man lernt einmal wirklich auch das Handwerk, weil Feuerwehr ist sehr, sehr viel Handwerk. Und man ist ja nicht jetzt gleich ab Tag 1 wirklich, wenn ein Einsatz ist, fuhren dabei. Also man muss sich erst einmal auch Befähigungen arbeiten. Man muss zum Beispiel einen Atemschutzträgerkurs machen. Das war zu meiner Zeit, hat man auch 18 sein müssen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen reduziert worden, das Antrittsalter. Aber grundsätzlich einmal, wenn ich jetzt zur Feuerwehr gehe, bin ich nicht gleich wirklich an vorderster Stelle dabei. Also wenn jetzt der Verkehrsunfall ist, gibt es sicherlich erfahrenere Leute, die was nachher fuhren am Fahrzeug arbeiten. Da habe ich halt nachher als nicht so erfahrenes Feuerwehrmitglied zum Beispiel die Unfallstelle abgesichert, was eine ganz wichtige Tätigkeit ist. Oder den Brandschutz aufbaut. Oder den Einsatzleiter beim Funken unterstützt. Solche Sachen übernimmt man da mal in erster Linie und dann tastet man sie wirklich Stück für Stück heran, so war es zumindest bei mir. Und jetzt bin ich doch schon einige Jahre auch Kommandant und das würde ja jeden Kamerad und jeder Kameradin, was in dieser Funktion ist, erraten, dass man die jungen Kameradinnen und Kameraden da jetzt dann nicht gleich einmal nach vorne schickt und quasi auf gut Deutsch gesagt verharzt, weil für einen jungen Menschen können da gewisse Situationen sehr, sehr, sehr prägend sein und man kann dann unter Umständen da wirklich sehr viel kaputt machen und den jungen Menschen, die sich da bei der Feuerwehr engagieren würden, wirklich eventuell seelisches Leid zufügen, wo es dann dann längere Zeit braucht, dass man das wieder aus den Köpfen rauskriegt.
Das wäre jetzt eigentlich etwas gewesen, wo ich vielleicht erst ein bisschen später eingestiegen wäre, aber lieferst mir jetzt natürlich eine gute Vorlage. Ich denke mir, das ist eben auch gerade, ich glaube, es gibt ja wenig Berufe oder wahrscheinlich gibt es, mir fällt jetzt zumindest keiner ein, wo du theoretisch mit 15 oder 16, ein Verkehrsunfall kann extrem dramatisch sein, ich meine, wenn es da Verletzte gibt oder wenn er brannt ist oder so, selbst wenn du jetzt nur in zweiter, dritter Reihe stehst, du wirst ja mit der knallharten Realität und mit einer gewissen Brutalität konfrontiert, die du in dem Alter wahrscheinlich woanders nicht erlebst. Ja.
Natürlich, also das ist natürlich ein Thema und deswegen wird da bei den verschiedensten Führungsausbildungen auch da drauf eingegangen, was das für einen jungen Menschen auch heißen kann, dass ich da jetzt zum Verkehrsunfall mit verletzten Personen fahre oder zu einem Zimmerbrand, wo nur Personen vermisst sind etc. Das sind ja Gott sei Dank Einsätze, die ja sage ich mal, verhältnismäßig selten vorkommen. Sie kommen natürlich vor, aber zumindest bei meiner Feuerwehr, wo ich tätig bin, ist, sage ich mal, sind Einsätze, wo es jetzt da das, wo jetzt nicht oder diese tragischen Szenarien sind, sicherlich überwiegend. Und bei diesen Einsätzen, wo es jetzt da, wo ein Blechschaden ist, wo nichts passiert ist, wo ein bisschen ein Öl ausrennt, wo natürlich für die Person das natürlich ein Schaden ist, weil das Auto kaputt ist, jetzt muss ich mit der Versicherung wie ärgern, bla bla bla. Aber es ist kein was passiert. Das sind dann die Einsätze, wo die jungen Kameradinnen und Kameraden arbeiten können. Da können sie Hand anlegen, da können sie sich beweisen, da können sie Erfahrungen sammeln. Aber für einen guten Einsatzleiter oder für einen guten gute Führungskraft war ich da schon hinfahre und ich bei der Erkundung feststelle, okay, da sind ein schlimmes Szenario, da das kann von bis alles sein, dann muss ich einfach so schnell auch reagieren, dass ich dann gleich sage, okay, passt und du bist jetzt zwar erst, bist jetzt dann bei der Feuerwehr, vielleicht bist du sogar, willst du vielleicht vorhin mitarbeiten, aber für die ist heute es absichern Unfallstelle angesagt. Und im ersten Moment ist vielleicht eine oder andere dann sogar ein bisschen enttäuscht oder weil man ihm das vielleicht nicht zutraut etc. Aber ich glaube, für einen, wie du richtig sagst, für einen jungen Menschen, glaube ich, muss man da ein bisschen auch die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich stelle mich da jetzt ein bisschen auch schützend vor dich und ja.
Ich nehme jetzt einmal an, es muss ja nicht unbedingt sein, dass der Kommandant und deiner Funktion der Ersteintreffer ist. Wird diese Verantwortung dann von einem älteren Kollegen übernommen oder von einem erfahrenen Kollegen oder
Also jedes taktische Fahrzeug bei der Feuerwehr fährt mit einem Gruppenkommandanten aus. Also der sitzt rechts vorne im Auto, der Gruppenkommandant. Und damit ich Gruppenkommandant bin, muss ich eine gewisse Führungsausbildung durchlaufen im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Niederösterreich. Ich kann jetzt nur für Niederösterreich sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es in den anderen Bundesländern genauso ist. Aber auf jeden Fall in Niederösterreich muss auch jeder Gruppenkommandant eine gewisse Vorausbildung absolvieren, damit er erst die Funktion auch übernehmen darf. Und da wird sehr wohl auch drauf eingegangen, beziehungsweise in unserer Feuerwehr, wir haben eigene Übungen für Führungskräfte, wo man das auch immer wieder mal sagen, okay, passt auf, wenn diese und jene Situation ist, schaut da ein bisschen drauf. Wir haben auch bei uns bei der Feuerwehr, muss ich sagen, den großen Vorteil, wir haben einen ausgebildeten Feuerwehr-Peer dabei. Ja. Peers sind Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr, die eine spezielle Ausbildung haben, die in traumatischen Situationen oder Situationen, die potenziell zu einem Trauma oder zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können, da gleich einmal einschreiten können, das erkennen, dass es da vielleicht jemandem nicht gut geht und da dann auch durch Gespräche, durch mehrere Gespräche eben schaut, dass man da ein bisschen eine Entlastung, ein bisschen eine Linderung des Druckes, was da da halt dann auch auf einen lastet, erzielt. Und wie gesagt, wir haben so einen direkt bei uns bei der Feuerwehr. Der fährt natürlich auch zu den Einsätzen aus. Und wir haben da bei uns eine interne Abmachung, wenn wir da jetzt zum Beispiel wirklich schon bei einem Meldebild, wir haben also Meldebilder, wenn jetzt da zum Beispiel die Alarmstufe 2 alarmiert wird, Verkehrsunfall mit Menschenrettung, oder Alarmstufe 3, Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen, dann weiß dieser Kamerad schon, okay, passt, und heute ist meine einzige Aufgabe, zu schauen, wie geht's den jungen Kameraden und Kameradinnen, wie reagieren die, was könnte einer für sinnvolle Arbeit schaffen, weil das ist nämlich auch wichtig, dass sie sich nicht sinnlos vorkommen, das sind sie nämlich überhaupt nicht, dass man sagt, okay, pass auf, du gehst jetzt absichern, weil das ist das Allerwichtigste, weil wenn du nicht absichern gehst, dann besteht die Gefahr, dass irgendein Auto die Unfallstelle sieht und einfährt und dann haben wir einen riesigen Verkehrsunfall benannt. Also, dass man das dann jungen Kameradinnen und Kameraden auch erklärt, dass das eine wichtige Aufgabe ist, was er jetzt da hat, dann fühlt er sich nämlich auch gebraucht und dann ist das nicht so wie, okay, das ist nichts für die, geh hintere und warte, dass der Einsatz vorbei ist, sondern okay, dann steht der dort und da weiß er, okay, er hat eine sinnvolle Tätigkeit und das ist Gott sei Dank bei uns so geregelt. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz als Feuerwehrkommandant drauf, dass wir da diese Regelung also haben.
Das klingt cool, ja. Also eben, was du jetzt ansprichst, glaube ich, mit dass du da den jungen Leuten, da die den jungen Kameradinnen und Kameraden das Gefühl gibst, sie werden da jetzt gebraucht, was, glaube ich, was ich mir jetzt vorstellen kann, was sehr entscheidend ist für dich selbst. Kann man da sagen, hat es da ein bisschen eine Entwicklung gegeben? Wie war das, wie du angefangen hast?
Natürlich hat es da eine Entwicklung gegeben. Also man kennt es ja auch aus anderen Bereichen. Du hast gesagt, du hast schon Personen aus dem Militär, aus der Polizei gehabt, einen Arzt aus einem Kinderkrankenhaus. Also man hat natürlich früher an gewisse Berufsgruppen oder an gewisse Gruppen von Menschen den Anspruch gehabt, der muss das aushalten. Der ist der große, starke Polizist von mir aus, oder der total ausgebildete Soldat, was in den Sondereinheiten Dienst gemacht hat. Nur da sind wir Gott sei Dank weggegangen von dieser Aussage, der muss das aushalten. Also keiner muss irgendwas aushalten. Es gibt für jeden irgendwann einmal die Schwelle, wo es für einen individuell persönlich zu viel ist. Und auch wenn ich jetzt der Einzige bin, was das so empfindet, dann ist das auch in Ordnung so und muss zugelassen werden. Weil nur weil das für alle anderen, die was am Einsatz sind, jetzt nicht belastend sind, aber für mich das irgendwie triggert, weil ich vielleicht selber mal in einer ähnlichen Situation war oder vielleicht an meinen nahen Angehörigen in so einer Situation verloren habe. Das wissen ja die anderen gar nicht. Und dann ist die Verwunderung groß, okay, da war jetzt eigentlich nicht großartig was bei dem Einsatz, aber warum geht es denn so schlecht? Und da sind wir Gott sei Dank jetzt da schon auf einem guten Weg. Und bei uns würde ich sogar sagen, auf einem sehr guten Weg, dass da dafür Verständnis vorherrscht, okay, jeder hat irgendwie sein anderes Level an dem, was er aus oder das, was er sage ich mal, wegersteckt. Mhm. Aber irgendwann einmal ist dann dieser Punkt erreicht und dann, der ist halt bei jedem anders. Das kann man auch nicht irgendwie sagen, da gibt es kein Patentrezept.
Also ist es so, dass man bei der Freiwilligen Feuerwehr, oder jetzt in deinem, reden wir jetzt speziell in deinem Bezirk, wo du Kommandant bist, findet man so gesehen für jeden irgendeine Funktion?
Sicher, ja. Also jeder hat oder jeder, der was sich bei der Feuerwehr engagieren will, der was helfen will, ist gern gesehen. Und wir haben Leute, die was sagen, ich habe Höhenangst, ich kriege mein Lebtag lang nicht auf eine Leiter rauf. Muss er ja nicht, weil wir ja andere Leute haben, die was sagen, mir macht die Höhe nichts. Dafür, es gibt ja nicht nur die zwei, die so im Drehleiterkorb stehen. Es gibt ja genauso die was unten schauen, dass die, was im Drehleiterkorb oben stehen, ein Wasser haben zum Spritzen zum Beispiel, wenn es irgendwo brennt. Mhm. Die müssen schauen, dass das Wasser nachkommt, dass eine Wasserversorgung steht. Also das ist genauso und man hat sogar eine wichtigere Aufgabe als wie das da oben, weil ohne die da unten, die was das Wasser herholen, brauchen die zwei im Korb gar nicht rauffahren. Also darum gibt es für jeden irgendwie eine wichtige Aufgabe, oder ich habe es ja schon gesagt, absichernde Unfallstelle, das wird oft gern belächelt oder ist belächelt worden, naja, du gehst hintere Verkehrsregeln. Ganz eine wichtige Sache. Wir selbst haben eine Autobahn im Einsatzgebiet und da ist die Absicherung der Unfallstelle das Wichtigste. Mhm. Ohne, dass die Unfallstelle richtig und korrekt abgesichert ist, machen wir dort keinen Handgriff. Wir schauen einmal, natürlich akute Sofortmaßnahmen machen wir schon, aber wenn jetzt nur ein Blechschaden oder was ist und das Auto von der Autobahn entfernt gehört, dass das kein Verkehrshindernis mehr ist oder keine Gefährdung mehr ist, dann werden wir ordentlich absichern und dann fangen wir an zu arbeiten. Also da gibt es schon eine Wandlung. Früher ist das immer so ein bisschen angeschaselt worden, auf gut Deutsch. Tut mir leid.
Ja, alles gut, alles gut.
Das ist so abgemacht worden, ja, geh sichern, so auf die Art, die kann eh keiner für was brauchen. Ja. Du stellst dich hinten hin. Das ist eine ganz wichtige Tätigkeit und das muss man auch den jungen Leuten oder auch den erfahrenen Leuten, die schon jahrelang auch bei der Feuerwehr sind, einmal jetzt da vermitteln, okay, es ist eine der wichtigsten Aufgaben.
Das heißt, man ist als Kommandant schon sehr gefordert, das auch in eine richtige Richtung zu lenken, also wirklich auch so zu lenken, gut, der kann gut mit schweren Gerät umgehen, der kann gut Technik, der kann gut das. Also da ist man gefordert, auch irgendwie das rauszulesen, was jeder gut kann und den richtig einzusetzen.
Genau, richtig. Jeder hat natürlich andere Talente, jeder kann ein bisschen was anders machen. Einer kann irgendwas nicht, dafür kann er was anderes besser. Und das ist meine Aufgabe natürlich als Kommandant, als Einsatzleiter, dass ich das rausfinde. Aber ich kenne diese Leute ja schon Jahre, also ich kenne die schon alle, ich weiß, wie die reagieren, ich weiß, was die kennen, ich weiß, was die für Talente haben und das muss man dann entsprechend einsetzen. Das ist wie überall im Leben, wenn man Führungskraft ist, einen beruflichen, muss ich jetzt, wenn ich Vorgesetzter bin, meine Mitarbeiter entsprechend ihre Talente fördern oder sollte. Und so ist es bei der Feuerwehr auch.
Würdest du sagen, dass es jetzt schon ein bisschen ein spezielles Arbeitsumfeld auch ist, wenn man jetzt Polizei vergleichsweise hernimmt oder die werden bezahlt? Ne? Mhm. Ihr macht das eigentlich so gesehen, großteils schätze ich mal in eurer Freizeit, wenn ihr halt daheim seid, wenn es am Arbeitsplatz weit weg seid, wird es schwer gehen, ne? Also wieder Bereitschaft geben, aber das lebt ja eigentlich wirklich nur von der Bereitschaft des Einzelnen, etwas für die Gesellschaft zu tun.
Stimmt, richtig. Ja, das ist auf diese Grundwerte baut die ganze Organisation Freiwillige Feuerwehr auf. Und wenn man sich das in Österreich anschaut, wir haben, wenn jetzt da richtig man das im Kopf hat, 6 Berufsfeuerwehren, das sind in den größeren Städten eben Wien, Graz, wie du gesagt hast, Salzburg, Klagenfurt, Linz und Innsbruck. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, aber alle anderen. Auch selbst St. Pölten, jetzt ich als Niederösterreicher gesprochen, selbst St. Pölten hat eine freiwillige Feuerwehr.
Okay.
Also, und das ist jetzt da natürlich einerseits schön, weil wenn man jetzt da über die Länder oder über die Staatsgrenzen von Österreich hinausschaut, ist es in den meisten Ländern nicht so. Also Österreich hat da wirklich fast ein Alleinstellungsmerkmal,
ach so, okay,
was das freiwillige Engagement betrifft. Also wir unser Feuerwehrsystem ist auf das Feuerwehrsystem zu einem großen Teil aufgebaut. In andere Länder, in andere Nachbarländer zum Beispiel, die was ähnlich strukturiert sind wie wir.
Ähnliche Bevölkerungszonen.
Genau, wo die Demografie ähnlich ist. Die haben Berufsfeuerwehren. Nur da kann sie, so wie es bei uns ist, in einer jeden kleinen Ortschaft ist eine Feuerwehr, eine freiwillige Feuerwehr. Das geht dort nicht mehr. Bei kleinen Gemeinden können sie das nicht leisten. Es werden hunderttausende ehrenamtliche Stunden jedes Jahr in Österreich von Feuerwehrmitgliedern geleistet. Stellt man sich das vor, das müsste man zahlen, das wäre unleistbar. Und dann müsste man die, erstens einmal die Feuerwehren ausdünnen und zweitens einmal würde nachher dieses wirklich sehr engmaschige Feuerwehrnetz, was wir in Österreich haben, also nicht mehr bestehen. Und das war natürlich ein Faktor Sicherheit auch in Österreich für die Bevölkerung.
Das heißt, man kann jetzt auch davon, von einem gewissen Qualitätsmerkmal in Österreich sprechen, was man relativ schnell auch in kleineren Ortschaften am Einsatzort ist mit qualitativ gutem Gerät und gutem Personal.
Richtig, genau. Also das und ich komme ja auch ein bisschen herum durch mein Engagement im Landesfeuerwehrverband, habe ich schon auch in Kontakt mit ausländischen Feuerwehrmitgliedern und die beneiden uns alle um das System. Wie gesagt, das ist einmalig auf der Welt und das muss man sich auf jeden Fall bewahren und jedes Feuerwehrmitglied oder sehr viele Feuerwehrmitglieder sind da ein Stück weit stolz, dass sie davon sein dürfen, weil das ist wirklich einmalig auf der Welt und wenn man das volkswirtschaftlich rechnet, ein unglaublicher Ersparnis, was es da gibt, beziehungsweise der Sicherheitsfaktor. Voriges Jahr im September haben wir ja wie in Niederösterreich dieses Jahrhunderthochwasser gehabt, wo ganz Niederösterreich wirklich vor dem Hochwasser betroffen war. Auch Wien war ja auch betroffen, aber ich als Niederösterreicher spreche jetzt immer von Niederösterreich, wo wir in Niederösterreich, wo es ja wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgerüstet sind, das modernste Gerät haben, auch an unsere Grenzen gekommen sind. Da sind die Katastropheneinheiten aus allen anderen Bundesländern nach Niederösterreich gekommen und haben unterstützt. Also sowas einmal zu erleben, wie schlagfertig so eine freiwillige Organisation ist, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und auch bei uns, jetzt gedacht in der Gemeinde, wir waren ja auch schwer betroffen vom Hochwasser und die wurden feuerwehrmäßig der Gesamteinsatzleiter in meinem örtlichen Zuständigkeitsbereich. Und da gibt es immer wieder Diskussionen. Na, die Feuerwehren, die zahlen sich nicht aus, sperren wir es zu. Das kommen immer wieder auf, diese Diskussionen. Und dieses Hochwasser war das beste Beispiel, dass wir auch diese kleinen Einheiten brauchen. Weil du weißt ganz genau, als Führungskraft, wenn ich jetzt da taktische Überlegungen anstelle, eine ganze Einheit verschiebe leichter als wie, ich habe eine Einheit, da muss ich mir ein paar rauszupfen und sagen, okay, jetzt macht's das, weil dann irgendwann verliere ich den Überblick. Und so habe ich wirklich stehende Einheiten jeder Ortschaft, wo ich sage, okay, da gibt's klare Zuständigkeiten, da, wie du sagst, da gibt's gute Ausrüstung, man kann einmal die ersten Schritte setzen, wenn ein Spezialgerät benötigt wird, natürlich dauert das dann einfach in so einer Situation eine Zeit, aber für die Erstmaßnahmen ist immer sofort wer da und das ist, denke mal, auf das, was wir stolz erkennen. Ja.
Kommt dann, ich schätze mal, das ist ja gegenseitig ein wirklich gutes Gefühl, wenn einerseits die Bevölkerung sieht, da kommt jetzt wirklich jemand, der mir hilft und du kriegst wahrscheinlich selber als Einsatzleiter oder als jemand, der da aktiv arbeitet, ja geiles Feedback wahrscheinlich auch.
Wegen dem macht man es ja auch zu einem großen Teil, wenn man sagt, okay, also es gibt wirklich kaum ein schöneres Gefühl als wie die Dankbarkeit, wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt da wirklich jemanden helfen können. Und da redet jetzt nicht von, okay, da ist auch jetzt die Ölbahn aufgerissen und da ist ein bisschen ein Diesel auf der Fahrbahn, das tun wir weg. Also da ist wahrscheinlich der Ärger von dem Gegenüber überwiegt, dass er sich die Ölbahn aufgerissen hat. Aber jetzt da rede ich wirklich von Einsätzen, wo man wirklich jemanden das Leben retten hat können oder jemanden sein Hab und Gut schützen hat können, zum Beispiel beim Hochwasser. Also da ist die Dankbarkeit schon gewaltig. Also da, und das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Also jemand, der was das noch nicht erlebt hat, das zu beschreiben ist schwieriger, aber ja, das sind nachher diese Momente, wo ich mir denke, okay, ja, es zahlt sich schon aus. Wenn am 2 in der Früh der Einsatz ist, wenn die Sirene hört oder der Pager geht oder das Blaulicht-SMS anschlägt, auch beim größten Regenwetter oder bei Schneefall auszufahren und zu helfen, das zahlt sich dann aus und das ist dann so eigentlich der Lohn für diese Tätigkeit, weil Arbeit ist ja keine, ich habe ja richtige Arbeit da, aber eigentlich ist unsere Arbeit bei der Feuerwehr, ja.
Ne, ist harte körperliche Arbeit dann auch dabei.
Genau, ja. Da habe ich ein total nettes Beispiel, oder nett, eigentlich ist es ein total tragisches Beispiel, aber das im Nachgang war einfach total bereichernd, auch für mich als Mensch, weil da haben wir bei uns in der Stadt, wo ich Feuerwehrkommandant bin, haben wir Umfahrung und ja, da passieren eigentlich regelmäßig immer wieder schwere Unfälle auf dieser Umfahrung. Und irgendwann in einer Sommernacht war ein Verkehrsunfall, ein ganz schwerer Verkehrsunfall, wo ein Frontalzusammenstoß war und in einem Auto waren 3 Jugendliche drinnen. Und Gott sei Dank sind da unmittelbar danach Fahrzeuglenker und Fahrzeuglenkerinnen gewesen, die was im Gesundheitsbereich arbeiten. Die waren Krankenschwestern, Pfleger.
Die später eintreffenden Fahrzeuge, die.
Genau, die was gleich unmittelbar dahinter nachgefahren sind. Und die haben das sofort natürlich erkannt, diese Situation, und haben die, und das Auto, wo die 3 Jugendlichen drinnen waren, hat ins Brennen angefangen. Und die haben wirklich geistesgegenwärtig und jetzt, obwohl ich da trotzdem eine irrsinnige Gefahr für sie persönlich auch bestanden hat, die 3 Burschen aus dem Auto rausgezogen.
Die waren auch nicht so
Die haben es noch rausgebracht, ja. Aber schwerstens verletzt und ich war doch schon bei einigen Verkehrsunfällen dabei und die Verletzungen, die waren wirklich nicht ohne. Mhm. Und einer von den Burschen ist dann auch leider verstorben. Mhm. Die waren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber so 16 bis 18 Jahre. Mhm. Und einer von den Burschen ist leider verstorben. Und 2 waren wirklich schwerstens verletzt. Und die Mutter hat uns dann, also die Mutter von einem Überlebenden hat uns dann angeschrieben auf Facebook, unserer Feuerwehr, dass sie eben sehr, sehr dankbar ist über unseren Einsatz und sie würde sich gern auch persönlich bei den Helfern bedanken, die was die Burschen da aus dem Auto rausgezogen haben. Hätten die das nicht gemacht, würde man gar nicht ausmalen, wie die Situation ausgegangen war. Und darauf haben wir auf unserer Facebook-Seite, wo wir doch eine sehr große Reichweite haben, einen Aufruf gestartet. Meldet euch, die was dort dabei waren. Und da haben sie nachher wirklich alle Ersthelfer bei uns gemeldet, die was da dabei waren. Und dann haben wir ihnen das geschickt. Und dann ein paar Wochen später auf einmal kriege ich eine Einladung für uns als Feuerwehr. Der Bursche, der was da überlebt hat, wirklich schwerstens verletzt war, ist aus dem Krankenhaus raus und die Eltern, die machen eine Gartenparty so für die Helfer, weil die einfach so dankbar waren, dass da Leute da waren, die was sehr Herz genommen haben, die was Engagement gesagt haben und geholfen haben, und da bin ich hin, und da habe ich dann diesen Burschen gesehen, der was, ja wirklich, also sowas habe ich noch selten gesehen, wie verletzt der war.
Und also dann der war zwar aus dem Krankenhaus draußen,
genau, und der war aber, wie die Feier dann war, ist mir der auf die Krücken entgegengekommen, also der war wieder den Umständen entsprechend mobil, und die Eltern waren so dankbar, und das war einfach für mich so ein Erlebnis, wo ich mir denke, okay, ja, deswegen machst du das. Natürlich, für den einen jungen Burschen ist leider jede Hilfe zu spät gekommen, und das war total tragisch, und wir haben das auch nachher im Nachgang mit Peers etc. bearbeitet, aber wir haben trotzdem helfen können, und das war dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich trotz dieser ganzen Strapaze, trotz all dieser Tragik, trotz diesen Nächten, wo es uns wahrscheinlich nicht gut gegangen ist, wenn man ja immer wieder mal dran denkt, hat es sich ausgezahlt, und es war eine total super Sache, dass wir denen 2 noch helfen können.
Wow. Ist jetzt, sage ich mal, noch so am dramatischen Einsatz, also das Auto, das so brandgefahren, ist dann in Flammen aufgekommen, genau, ja. Also wäre auch die hätten sie wahrscheinlich selbst nicht befreien können. Also die wären wahrscheinlich die zwei schwer verletzten lediglich da verbrannt wahrscheinlich. Weiß man nicht.
Hätte
aber
da. Also
ist schon klar. Das schnelle Handeln genau. war sehr wichtig.
Das war also die Gefahr ist natürlich bestanden, dass da dass die dort nachher auch versterben würden vor Ort. Ja.
Noch so am Einsatz. Gut, du hast gesagt, es gibt den Peer, aber gibt es da aber noch Besprechung? Schildert das jeder so? Also das ist das, was ich jetzt schon mit anderen in diesem Podcast besprochen habe, ein bisschen. Wie läuft sowas ab?
Also bei so tragischen Einsätzen wirklich, also da ruckt man dann ein und da merkt man dann auch, und es gibt einige, also es gibt nicht viele Einsätze, aber es gibt durchaus Einsätze, an die ich mich erinnern kann, wo dann wirklich die hartgesottensten, die was normalerweise keine Sitzenbleiber sind, im Feuerwehrhaus blieben sind, wie sie zusammengesetzt haben.
Also die hartgesottenen, die früher gehen und die sagen, okay, genau, passt, war nein, halt nur ein, so,
ja,
so
ja, genau, ja, das meine ich mit hartgesottenen. Und da gibt es Einsätze, das habe ich erlebt, die sind auch dann blieben, weil es einfach wichtig war. Grundsätzlich, wir bleiben immer noch die schwierigen Einsätze im Feuerwehrhaus. Wir reden, aber wenn wir nur über Belangloses reden, irgendwann einmal ist meine Erfahrung, wenn es jemandem schlecht geht, dann redet er sich sein Lost von der Seele. Und deswegen ist das Bier oder das Frukade oder der Almdudler danach eine ganz wichtige Sache. Bei uns wird keiner zum Trinken jetzt erzwungen, aber einfach das Zusammensitzen danach, okay, wir waren eine Partie draußen, wir sind jetzt als Partie eingekriegt, wir haben Sachen erlebt, die was so einmal, sage ich mal, ein anderer Mensch, ein anderer Bürger so schnell nicht erlebt, und das gehört aufgearbeitet, das gehört besprochen, und oft einmal reicht oder ist dieses Gespräch danach ausreichen. Und in diesem Gespräch merkt man ja nachher, okay, geht es den an oder der an nicht gut, und dann kann man nochmal gezielt eben in ein Einzelgespräch gehen oder gezielt eben nachher die Intervention vom Peer anbieten. Aber dieses Gruppengespräch danach ist eine ganz wichtige Sache, und das wird bei uns eigentlich schon gepflogen. Jetzt auch nicht, wie gesagt, bei kleinen Einsätzen mitten in der Nacht, dass er wieder froh, wenn er wieder heimkommt. Aber bei wirklich schwierigen Einsätzen, wo Personen zu Schaden gekommen sind, wo sonst irgendwelche Umstände waren, die was jetzt, sage ich mal, relativ belastend waren, das wird dann auf jeden Fall gemacht. Ja.
Okay. Würdest du auch sagen, dass es auch genau der Faktor ist, du redest da mit Leuten, die das verstehen, die das miterlebt haben, die das aus ihrer Sicht halt dann auch sagen, und dass das natürlich einen Unterschied macht, dass ich das nicht so leicht mit jemandem nachbesprechen kann, der davon nicht betroffen ist und der nicht dabei war?
Absolut, ja. Also das ist natürlich gerade in so Einheiten oder Gruppen, wo man gemeinsam draußen war, gemeinsam einen Einsatz absolviert hat, auch jeder weiß, um was draußen gegangen ist, was passiert ist, ist das natürlich einfacher, das zum Nachbesprechen, als wir waren jetzt daheim vor und meine Freundin wart und sagt, na, was war, der wird das nie in dieser Art und Weise nachvollziehen können, als wie, wenn ich das jetzt danach erzähle, weil viele Sachen, die kann man sich oft gar nicht vorstellen, die sind einfach unfassbar, was da manchmal passiert, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das da nachher im kameradschaftlichen Rahmen, im Kreis für die Kameraden besprechen. Und wenn einer nichts reden will, dann ist so. Und wenn einer was reden will, dann ist jederzeit dort die Möglichkeit, dass er das jetzt dann los wird oder, ja.
Ich würde jetzt, also, ich habe, wie gesagt, jetzt einen Arzt schon mal da, haben wir schon im Podcast gehabt, Dominik. Gern vielleicht auch nochmal die Folge sich dann anhören. Und auch jetzt, sage ich mal, aus dem Bereich, wo ich halt herkomme, also vielleicht diese Spezialeinheiten, haben wir auch Leute da gehabt, wo man vielleicht jetzt so in einer gewissen Situation auch ist, dass man diese Schwäche vielleicht nicht zeigen will, dass man vielleicht jetzt in so einer Situation trotzdem sagen will, man ist belastbar, man ist stark, und dass man vielleicht auch so ein bisschen die Sorge hat, von den Kameraden als schwach vielleicht wahrgenommen zu werden. Also gar nicht so in dem Sinn, dass man das jetzt, sage ich mal, negativ mahnt, sondern eher so sieht, ich muss ja belastbar sein. Ich muss ja belastbar sein, dass sie die anderen auf mich verlassen können. Mhm. Ich habe ja diesen Druck fast, dass ich. Würdest du sagen, dass das bei der Feuerwehr bei dir vielleicht ein bisschen eine andere Situation ist? Oder weil man dann eben vielleicht die Leute auch ein bisschen flexibler einsetzen kann?
Also würde ich eigentlich ähnlich so beschreiben, ja. Und finde ich auch so ein Stück weit richtig, dass man vor allem in Spezialeinheiten, aber auch, sage ich, bei Einsatzkräften in der Situation muss man natürlich funktionieren, das hilft nichts. Es gibt natürlich sicherlich Ausnahmesituationen, wo man schon in der Situation sagt, okay, es geht jetzt nicht mehr, dann muss man das natürlich auch akzeptieren als Führungskraft. Aber grundsätzlich gehe ich mir davon aus, wenn jetzt nicht irgendwie ein besonderer Trigger oder was ist, dass die Leute auch in dieser Situation funktionieren. Umso wichtiger ist es dann noch, wenn es wurscht ist, wenn er nicht mehr funktionieren muss, dass ich das dann noch besprich. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe, dann muss ich muss da jetzt eine Hilfe leisten. Ich muss da jetzt durch, ich muss da jetzt schauen, dass wir die Lage wieder in Ordnung bringen, dass man den Menschen Hilfe leistet, etc. Und ich bin mir sicher, dass wir da sehr viele Leute bei uns dabei haben, die was auch in schwierigsten Situationen handeln können. Das haben sie schon genügend oft bewiesen. Aber ja, das umso wichtiger ist nachher im Nachgang nachher die Gesprächsführung und die Bearbeitung. Nicht, dass nachher einer heimgeht und dann war vielleicht doch irgendwie was dabei, das, was ihn belastet hat. Vielleicht denkt er nachher doch die ganze Nacht drüber nach, anstatt dass er sich jetzt nachher danach gleich bei einem Getränk von der Säule geredet hat. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ja, in einer Situation muss man oft funktionieren. Mhm. Da muss man vor allem als Führungskraft dann so weit sein, dass man dann in Schulungen oder schon auch in, sag ich mal, in Zeiten, wo keine Einsätze sind, die leider auch so weit bringt, dass man sagt, okay, und wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Weil deine Kameradinnen und deine Kameraden haben in dieser Situation nichts von dir, wenn du auf einmal nicht mehr handlungsfähig bist.
Das ist ja, ne? Du musst ja.
Und ich glaube, das hat auch was von Stärke zu tun und auch was mit Respekt zu meinem Team zu tun, wenn ich sage, okay, und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, okay, ich gehe einen Schritt zurück, anstatt dass ich mich jetzt mitzahlen lasse von meinen Kameradinnen und Kameraden. Und das, glaube ich, macht den Unterschied aus von einer professionellen Einsatzorganisation oder von einer professionellen Truppen oder von einer professionellen Sondereinheit zu einem Haufen, der was irgendwo was macht. Einfach sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich nehme mich raus, ich mache irgendwas anderes, was wichtig ist. Und so haben nachher die Leute, die was wirklich vorne arbeiten, sicherlich mehr davon.
Mhm. Ja. Gut, diese Verantwortung der Führungskraft ein bisschen dann auch leben, das dann richtig einzusetzen. Cool. Vielleicht kannst du es ein bisschen mitnehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist daheim, du liegst daheim im Bett vielleicht, es ist 2 Uhr in der Früh. Wie wird sie alarmiert? Und wie fährt da der Puls auf? Beziehungsweise, du hast gesagt, es gibt so Alarmstufen unterschiedliche. Kannst du dann schon, also anhand der Alarmstufen schießt entweder mehr oder weniger Adrenalin ein, beziehungsweise denkst du, was ist das jetzt um 2 Uhr in der Früh? Oder es ist, Scheiße, jetzt wird's ernst.
Also natürlich, also man wird eben in der Freizeit, im Alltag alarmiert. Es kann unterschiedlich passieren. Sag ich mal, in Feuerwehren, die was jetzt nicht dieses große Einsatzaufkommen haben, in der Regel mit Sirene, wie man es noch kennt, da fährt die Sirene an und dann fahren alle ins Feuerwehrhaus. Es gibt aber auch die Möglichkeit
von. Wie kommt es überhaupt zur Aktivierung der Sirene? Gibt es da eine Landesleitzentrale? Nein,
in Niederösterreich gibt es die Landeswarnzentrale, die sitzt in Dulln. Und es gibt noch in gewissen Bezirken Bereichsalarmzentralen. Bei uns im Bezirk, wir haben zum Beispiel noch direkt eine Bereichsalarmzentrale, die ist für unseren Bezirk und für den Nachbarbezirk zuständig. Das heißt, wenn in den beiden Bezirken jemand 122 anruft, kommt er dort hin zu einem Disponenten, das ist rund um die Uhr besetzt. Das sind auch zu einem großen Teil Freiwillige, die was dort sitzen.
Die machen dann ihren
Einen 24-Stunden-Dienst oder einen 12er und heben dann an, disponieren den Einsatz und alarmieren die Feuerwehr. Bei den Feuerwehren, die was jetzt da weniger Einsätze haben, ist in der Regel die Sirene. Und viele haben jetzt da mittlerweile schon so Alarm-Apps. Die gelten jetzt aber nicht offiziell als Alarmierung. Die sind natürlich zuverlässig, keine Frage. Aber vom rechtlichen Standpunkt her ist das jetzt keine offizielle Alarmierung, weil unter Umständen da irgendwie Einschränkungen gegeben sind, weil das alles über das Internet rennt etc. Ja. Die Sirene funktioniert immer. Und größere Feuerwehren oder Feuerwehren, die was mehr Einsätze haben, die haben oftmals auch dann noch einen Pager.
Ganz altmodisch.
Genau, in der Feuerwehr, wo ich bin, wir haben Pager und eben eine Alarmierungs-App. Sirene hört bei uns jetzt in der Stadt nicht, weil wir haben circa voriges Jahr haben wir über 400 Einsätze gehabt.
Okay.
Das war natürlich dann eine entsprechende, sage ich mal, eine Belästigung auch von der Bevölkerung, wenn da vielleicht ein bis viermal am Tag die Sirene hört. Also das ist, es gibt größere Ortschaften, wo das passiert. Bei uns ist das aber nicht. Das ist eine individuelle Entscheidung von der jeweiligen Feuerwehr. Bei uns ist eben dieses Alarmierungs-App und der Pager. Und ja, wenn die dann anschlagen, liest man nachher einen ungefähren Sachverhalt. So zum Beispiel Alarmstufe 1 beim Technischen ist Fahrzeugbergung oder eine Türöffnung, wo jetzt nicht eine unmittelbare Gefahr für Menschen ist, oder Auspumparbeiten, ein Wassergebrechen, solche Sachen. Beim Brand zum Beispiel, Brandalarmstufe 1 ist eine Brandmeldeauslösung oder ein Brandverdacht, wo nicht sicher ist, ob es brennt oder ob nur einer, was nicht, ein Lagerfeuer macht. Und das steigert sich nachher in die Höhe. Das kann dann bis zu 3 beziehungsweise unter Umständen 4 gehen. Und jede Alarmstufen hat gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Das muss jetzt der Feuerwehrkommandant im Vorfeld überlegen, okay, was habe ich am Gerät zur Verfügung? Kann ich damit, was für Alarmstufen kann ich mit diesem Gerät abdecken? Und bei Alarmstufe 3, bei Brand, brauche ich so und so viele tausende Liter Löschwasser und so viele Atemschutzgeräte, die habe ich bei mir in der Feuerwehr nicht. Das heißt, ich muss mir in meinen Alarmplan andere Feuerwehren dazu nehmen. Und wenn nachher dieser B3 zum Beispiel alarmiert wird, dann werden die Feuerwehren, die ich in meinem Alarmplan drinnen habe, automatisch mit alarmiert. Und ja, und dann gibt es eben unterschiedliche Meldebilder: Zimmerbrand mit Menschenrettung, Zimmerbrand aus dem ersten Obergeschoss, aus dem zweiten Obergeschoss, dass man sich einmal halbwegs darauf einstellen kann, was passiert. Und wie du sagst, natürlich, wenn da um 2 in der Früh der Pager läuft und das Blaulicht-SMS anspringt, ist man im ersten Moment einmal das Adrenalin in die Höhe, weil es könnte ja alles sein, man weiß es noch nicht. Und dann schaut man auf den Bildschirm und dann sieht man eben, was für ein Meldebild alarmiert ist, mit ein bisschen einem Zusatztext. Und ja, natürlich gibt es Situationen, so ehrlich muss man sein, wo jetzt nicht unbedingt so aufhupfen, so geht schon, ich muss jetzt ins Feuerwehrhaus, sondern da denke ich mir, okay, ja, na gut, fährst halt, oder es muss ja nicht immer jeder zu allem fahren. Nein, ich habe in 2 Stunden muss ich auf, ich habe einen wichtigen Termin in der Arbeit, das lasse ich jetzt da aus, weil da geht es um eine Ölspur, das werden heißt, die anderen auch zusammenbringen ohne mir.
Das heißt, diese Bereitschaft ist dann auch so eingeteilt, dass du sagst, okay, die Partie A macht Alarm 1, macht Stufe 1, 2, also werden die so nacheinander kommandiert?
Früher haben wir das so gehabt, aber jetzt mittlerweile wird bei uns auch jeder zu jedem Einsatz alarmiert.
Okay. Aber und ihr sprecht euch dann ab, wer hinfährt oder was?
Der Vorteil bei diesem Alarm-App ist halt, man kann nachher abstimmen, ich komme oder ich komme nicht.
Okay.
Und deswegen sieht man dann gleich, okay, wie viele Leute das kommen, wie viele Leute haben Zeit. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil wenn jetzt da in der Nacht aufstehen und ich sehe, okay, da ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, wo jetzt auch nicht wirklich eine Gefahr für jemanden ist und ich habe dann wirklich am nächsten Tag einen wichtigen Termin oder was und ich habe noch eine Stunde zum Schlafen, dann werde ich eher nicht hinfahren. Wenn ich sehe, okay, das ist wirklich was Akutes, dann ist mir eh wurscht, wer auf Ja oder Nein drückt, weil dann fahre ich sowieso. Aber gerade bei so Kleinigkeiten, wo es halt wirklich unser Tagesgeschäft ist, kann man sich das dann sehr gut so einteilen.
Ich denke trotzdem, als Kommandant wirst du ja trotzdem dich hin und wieder auch bei einem Einsatz blicken lassen müssen, der vielleicht jetzt nicht das High-End-Szenario ist.
Nein, ist ja natürlich, also das mache ich schon. Also ich fahre wirklich zu den kleinen Einsätzen, weil es mir halt einfach auch, weil es einfach meine Leidenschaft ist, weil es mein Hobby ist und weil ich auch bei kleinen Einsätzen was Gutes tun kann. So ist es nicht. Ich will nicht, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen, ich fahre nur zu den großen Einsätzen.
Das wollte ich damit eigentlich ansprechen.
Ja, nein, also ich fahre natürlich zu jedem Einsatz und auch die kleinen Einsätze haben natürlich zu einem großen Teil eine Berechtigung, zu einem kleinen Teil haben sie natürlich keine Berechtigung. Weil wenn man ausruckt mitten in der Nacht zu einem Sturmschadenbaum über der Straße und dann kommst du hin und dann liegt da so ein kleines Astal, wo es auch jeder nehmen hätte können und in Groben hauen können, hin. Da ist man dann natürlich entsprechend angefressen und das tragt dann wieder im Gegensatz zu anderen Situationen nicht zur Motivation von den Feuerwehrmitgliedern bei, aber ja, gehört auch dazu, es hilft nichts.
Gehört auch dazu, ja. Ich denke jetzt mal vor allem, du hast jetzt gerade gesagt, 400 Einsätze im Jahr, glaube ich, habt ihr. Also da wird ja doch das eine oder andere sein, was genau so was ist, was genau. Du gerade beschrieben hast mit dem Ost. Nur wie schaut es anders aus? Also ich denke jetzt einmal, wenn man jetzt so eine Situation wie letztes Jahr, wir haben es jetzt vorher in der Vorbesprechung ein bisschen gehabt, wenn man eine Situation wie im letzten Jahr haben, wenn einmal Hochwasser ist, wie schaut es dann mit der Bereitschaft aus? Ist man dann eigentlich eh schon im Feuerwehrhaus, wenn man weiß, in der Nacht, ich brauche mich gar nicht niederlegen, wir fahren auf jeden Fall zu einem Keller auspumpen, wir fahren auf jeden Fall dort und vielleicht fahren wir dann auch wohin, wo ein Menschenleben zum Retten ist.
Ja. Also das war natürlich eine Ausnahmesituation und da waren sicher viele über das ganze Bundesland verteilt, viele Kameradinnen und Kameraden wirklich tagelang im Dauereinsatz. Bei uns, wir haben es untertags, waren wir natürlich auch im Dauereinsatz, also bis Mitternacht einmal da und dann haben wir halt wirklich auch geschaut, dass wir ein bisschen reduzieren, dass wir die Leute heimschicken für ein paar Stunden. Aber auch bei uns hat es Leute gegeben, die im Dauereinsatz waren oder zumindest dauerhaft erreichbar waren.
Die machen sich und auch frei, also die nehmen entweder wirklich manchmal sogar Urlaub für sowas?
Oder in dem Fall war das ja auch von vielen Dienstgebern her kein Problem. Wir haben einige Leute, was im öffentlichen Dienst sind, da gibt es ja sowieso die Möglichkeit des Sonderurlaubes im Katastrophenfall und damals war eine Katastrophe, war das ganze Land Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt. Somit waren schon sehr viele Leute, was im öffentlichen Dienst waren, da. Natürlich, die müssen auch schauen, dass das weiter rennt bei einer. Egal, was jetzt arbeiten, ob bei der Straßenmeisterei oder bei der Polizei oder in einem Krankenhaus, die müssen natürlich auch in einen Dienst versehen. Aber wir haben dann doch einmal, sag ich mal, einige Leute gehabt von Ämtern zum Beispiel, die was auf einmal da waren. Die was verfügbar waren. Es hat auch wirklich bei uns, muss ich sagen, einige Betriebe gegeben, die was die leider dann zum Teil freigestellt haben. Manche Betriebe haben wir einfach zugehabt. Da waren natürlich die Leute auch verfügbar. Also ich muss sagen, da war eine sehr, sehr große Bereitschaft da, auch von der Bevölkerung, dass man irgendwie hilft in einer Art und Weise, dass man. Wir haben einige Leute gehabt, die haben uns Kuchen ins Feuerwehrhaus gebracht, die haben uns ein Essen ins Feuerwehrhaus gebracht, die haben gesagt, okay, ihr habt eh keine Zeit, dass ihr was kocht, da habt ihr das, wie habt ihr das gekocht und da habt ihr noch einen Kugelhupfen und lasst euch dann danach schmecken als Nachspeise. Also das war wirklich schön zum Sehen und ja, das hat natürlich dann auch gewaltig zu der Motivation beitragen, dass da Leute wirklich aufopfern, tagelang in Einsatz gestellt haben.
Vielleicht kannst du es da noch ein bisschen ins Detail mitnehmen. Also ich denke jetzt mal, du wirst ja permanent über die neue Lage informiert. Der Regen geht weiter, die Pegelstände steigen. wenn der Fluss oder über die Ufer tritt oder wenn der Damm bricht, also so gut kenne ich mich ja nicht aus, also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Trotzdem wirst du da ja schon so in einer gewissen Vorahnung permanent auf Nadeln sitzen, oder?
Also ob an einem gewissen Zeitpunkt, eigentlich aus in meiner Funktion, habe ich eigentlich gar nicht mehr im Hier und Jetzt gelebt, sondern ich habe eigentlich schon nur mehr in die Zukunft geschaut und mir überlegt, okay, tritt voll A ein, was machen wir, tritt voll B ein, was machen wir. Also da,
und da gibt es so ein klares Konzept schon dahinter.
Also wenn die absolute Chaosphase ist, natürlich nicht. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt musst du dann wirklich ein Konzept entwickeln. Ja, okay, bricht dieser Damm, müssen wir diese Häuser, diese Siedlungen evakuieren.
Kam es zu Evakuierungen?
Bei uns nicht, aber in andere Teile Niederösterreich schon. Wobei wir haben eine kleine Siedlung gehabt und da haben wir in einer Nacht sind wir nachher wirklich, der Bürgermeister und ich sind nachher wirklich zu den Hausbewohnern gegangen und haben ihnen unterbreitet, okay, dass die Nacht unter Umständen dieser Damm brechen kann. Wir haben unser Bestes natürlich getan, dass es nicht passiert. Aber das liegt einfach dann nicht mehr in unserer Macht. Und sollte es zu dem Fall kommen, müssen wir es evakuieren. Wir haben die darauf vorbereitet, wir haben ihnen Sachen aufgetragen am Stock. Sie haben ihre Sachen gepackt und die sind nachher daheim gesessen die ganze Nacht und haben darauf gewartet, kommt die Feuerwehr oder nicht. Also solche Vorbereitungen trifft man dann schon, wenn es möglich ist. Es hat sicherlich viele Bereiche in Niederösterreich gegeben, wo das auch nicht möglich war, weil das ist so schnell gegangen, diese Situation. Ja. Und da hast du nur mehr reagieren können. Wir haben Gott sei Dank diese Situation nicht gehabt. Wir haben uns darauf vorbereiten können. Der Fall ist nicht eingetreten. Aber ja, das ist dann, ja, das ist die Schwierigkeit an so Situationen.
Also du sagst den Leuten dann, räumt's den untersten Stock, geht's an den Stock her. Genau. Und wenn es soweit ist, dann kommen wir euch abholen.
Genau, ja. Dann hätten wir es evakuiert. Wir haben laufend Leute, also wir haben ständig Leute dort gehabt, die was das beobachtet haben. Und ja, wäre dieser Damm gebrochen, hätten wir die Häuser dort evakuiert und hätten wir es in ein Hauptquartier gebracht, ja.
Ja, bleiben wir vielleicht kurz beim Hochwasser. Wir haben ja, bevor wir gestartet haben, wir auch noch mal kurz was angesprochen. Du hast mir ein bisschen über die Situation damals erzählt. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, diese Katastrophe, die da im Ahrtal war in Deutschland.
Ich glaube, im Jahr 2021 war das, ja.
Und im Zuge dessen hast du gesagt, also der Fokus war natürlich, deutschsprachiger Raum war natürlich stärker in Österreich auf das Ahrtal gelegt. Und, aber du hast mir gesagt, es war ja nicht der einzige Ort, wo diese Situation so dramatisch war. Ihr wart in Belgien?
Richtig, ja, genau.
Wie läuft sowas ab? Wie läuft das mit der Kommandierung ab? Wie entscheiden sich die Leute zu sagen, sie fahren dorthin? Und vielleicht erzähl uns das ein bisschen, bitte.
Ja, also da eben, wie du sagst, zeitgleich zu diesem schrecklichen Hochwasser im Ahrtal, was ja zig Tote gefordert hat, war nicht weit entfernt, also wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, ist ja das eigentlich in nächster Nähe zu Belgien, war im Bereich Lüttich, in Belgien auch eine ähnliche Flugkatastrophe mit Todesopfer und wo die ganzen Ortschaften geflutet wurden und Autos wie Matchbox-Autos weggeschwappt worden sind. Also ganz schreckliche Szenen haben sie dort auch angespielt und die Belgier haben über den europäischen Zivilschutzmechanismus haben die Hilfe angefordert. Das ist so aufgebaut, dass jedes europäische Land, das ist jetzt nicht unbedingt zwingend ein EU-Land, man kann auch aus Nicht-EU-Land bei diesem europäischen Zivilschutzmechanismus mitmachen oder zumindest einmal anfangen, sich daran zu beteiligen. Auf jeden Fall ist Belgien an die EU herangetreten und hat Hilfe angefordert von einem bestimmten Modul.
War das in der Vorbereitungsphase oder war das schon, wie eskaliert ist?
Das ist eskaliert und die haben gesagt, okay, wir brauchen unbedingt Flachwasserboote. Und es gibt da verschiedene Module über Waldbrand, über ABC-Abwehr bis hin zu Wasserdienst, Booten, Hochwasserschutz, gibt es verschiedene Module. Und Niederösterreich hat eben in diesem Modul, was angefordert ist, Kräfte eingemeldet, weil wir einfach Kapazitäten in die Richtung haben. Mit der Donau etc. haben wir sehr viel wasseraffine Feuerwehrmitglieder, die was da auch sehr gut umgekehrt mit den Booten. Und auf jeden Fall, Belgien hat die Hilfe angefordert und dann ist eben dieses Hilfeersuchen übers Innenministerium nach Österreich gekommen und dann übers Innenministerium an einen Landesfeuerwehrverband, an einen niederösterreichischen herangetreten.
Es ist euer übergeordnete Dienst, also Einheit ist trotzdem das Innenministerium.
Genau, weil das Innenministerium ist ja für den Zivilschutz zuständig. Und das rennt dann über den Zivilschutzverband und die bedienen sich eigentlich zentral noch an die einzelnen Module, wo es in Österreich gibt. Und so sind wir da eben alarmiert worden. Da gibt es eine gewisse Vorlaufzeit, das ist in der Regel wenige Stunden. Da musst du dein Zeug packen und bist unterwegs.
Ist man da und, schon so ein bisschen vorbereitet?
Naja, es gibt schon natürlich, man weiß ja, was für Module man eingemeldet hat und das ist natürlich alles in Lagern, verstaut etc. Aber es braucht trotzdem ein bisschen Zeit.
Klar.
Und ja, so ist es dann ins Laufen gekommen und dann sind wir auf dem Landweg mit dem Booten nach Belgien gefahren und haben dort geholfen, wobei diese Boote so schnell
wie... Wie viel wart ihr da? Wie viel seid ihr da aufgefahren?
Das kann ich jetzt...
Sind das 10 oder sind das 100?
Nein, das hat, ich schätze mal, da wären um die 80
okay.
bis 100 Leute gewesen.
Okay, passt. Ja, da brauchen wir keine genaue Zahl.
Ja. Okay. Und so schnell wie das Wasser dort gekommen ist, so schnell war es auch wieder weg. Das heißt, wir sind hingekommen und das Hochwasser an sich war schon weg. Aber nichtsdestotrotz, die Lage war dann immer katastrophal. Aber mit unseren Booten haben wir dann eigentlich relativ wenig anfangen können. Natürlich vereinzelt hat man nachher noch mit diesen Holzzielen, was es gegeben hat, bettlägerige Personen aus Häusern retten können. Aber zum Teil haben wir die nachher einfach nur mit den Wathosen durchgegangen und haben die aus den Häusern gerettet, die Menschen. Also das war dann unsere Aufgabe. Und bis diese Chaosphase ein bisschen überwunden war, haben wir da den belgischen Kameraden geholfen. Und irgendwann mal tritt nachher, kommt diese Phase, wo es dann ins Aufräumen geht. Und dann haben sie gesagt, okay, vielen Dank, dass ihr da wart, ihr habt uns wirklich geholfen, aber Aufräumen tun wir es dann selber und dann sind wir wieder die Heimreise nach Österreich angetreten.
Da treten dann mehrere Länder zusammen? Oder
genau, was ja, da waren niederländische Rettungsschwimmer-Einheiten waren da mit Schlauchbooten, also wirklich professionelle Einheiten, auch, die was schwierige Menschenrettungen durchführen haben können. Deutsche Einheiten waren, glaube ich, weiß ich nicht, waren deutsche Einheiten auch da, ich glaube, die waren alle im Ahrtal, aber Franzosen waren da, also da kommen wirklich aus ganz Europa dann Einheiten zusammen und das wird auch geübt. Wir waren da schon auf Übungen in Rumänien, wo eben ähnliche Situationen geübt worden sind. Wir waren in Polen auf einer Übung, also da gibt es schon regelmäßig auch gemeinsame Übungen mit anderen Mitgliedstaaten, wo man da noch gewisse Szenarien, je nachdem, was für Module dabei sind, übt.
Okay. Also das ist jetzt eine Situation gewesen, die einfach extrem schnell da war und dann extrem schnell wieder weg war und dann kann einfach sowas passieren. Also sowas, so eine dramatische Katastrophe wie im Ahrtal, dass halt einfach das so extrem auf einen Punkt hinkommt und man im nächsten Moment, wo man eigentlich die Hilfe parat hätte, ist das eigentlich schon...
Genau, ja. Wir haben trotzdem noch immer helfen können, aber halt nicht mit diesen Mitteln, was wir runtergefahren sind, sondern halt, wir haben halt dann anders geholfen. Wenn wir schon dort sind, dann traut man sich nicht um und fährt wieder heim, sondern man hilft.
Das sieht man aber sicher dramatische Bilder dann
eigentlich. Ja, waren sehr dramatische Bilder. Also da wurde ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, die Autos, die sind da weggeschwemmt worden. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen.
Ja.
Und auch das menschliche Leid natürlich, da sind Existenzen zerstört worden dort. Also wir haben zum Beispiel eine Frau gerettet, die ist mehrere Tage lang, die war bettlägerig, die ist mehrere Tage lang im Wasser gelegen. Die ist halt in ihrem Pflegebett gelegen und da ist das Wasser gestanden und man weiß ganz genau, was, wenn man längere Zeit im Wasser ist, mit dem Körper passiert. Also das war schlimm und die haben wir dann halt da aus dem Haus rausgetragen und ja, also und haben halt nachher eine Rettung übergeben.
Mhm.
Also da waren wirklich, haben sie wirklich Dramen auch angespielt, ja.
Okay, also diese Rettung, diese bestimmte mit der bettlägerigen Frau, das habt ihr gemacht?
Das haben wir gemacht, ja. Und auch andere Rettungen über, mit Zielen sind da dann Leute aus Häuser gerettet worden. Und ja, da habe ich aber eine lustige Anekdote auch. Und zwar, bitte, da haben wir einen belgischen König haben wir kennengelernt.
Okay.
Ja. Und weil wir haben verlegt von A nach B und ich war der Lenker von dem ersten Auto und wie vor. Und da war so ein Menschentraube in der Stadt, wo wir halt durchfahren haben müssen zum nächsten Einsatz. Und wir sind mit Braulich dahergekommen und der belgische Guide hat gesagt, ja, na, wir sind jetzt im Einsatz, wir fahren jetzt durch. Und dann habe ich halt
also ihr habt gleich einen Guide dann dabei.
Ja, wir haben einen Guide dabei gehabt und der hat gesagt, da fahren wir jetzt durch. Und dann haben wir mit dem vollgetanen Horn
die Leute verscheucht.
Die Leute verscheucht, ja. Und da hat man sehr, sehr gestikuliert, sie sollen auf Zeiten gehen. Und die haben es gemacht. Und dann sind wir durchgefahren und dann sind wir rausgestiegen und dann ist ein Polizeioffizier hergekommen und hat zu uns gesagt, ihr habt gerade einen belgischen König auf Zeiten geschickt.
Ja.
Der ist da gestanden.
Ja, wenn er im Weg, ja, wenn er im Weg steht. Ne?
Genau, wir haben gesagt, nö, der ist im Weg gestanden. Und dann ist der zu uns hergekommen und hat sich bedankt und haben wir ein Foto mit ihm gemacht.
Also der Foto vom...
Also der hat das nicht, der hat das eh ganz cool gesehen.
Ja gut, immerhin. Also okay, so bis ja, zum Foto.
Aber so sind wir zu einem Foto mit dem belgischen König. Das war ganz lustig.
Okay, also ja. Der hat auch gemerkt, ihr seid jetzt aus dem Ausland hergekommen, genau, ja. um zu unterstützen.
Ja, dem war das natürlich bekannt und ja, das war, der war eh wirklich sehr dankbar.
Cool. Andere dramatische Hoch, also du hast dann noch gesagt, also in ehemaligen Jugoslawien oder am Balkan hast du auch mal Hochwassereinsatz gehabt?
Nein, das war
ein Waldbrand.
Waldbrand, genau, richtig, ja. Das war auch im selben Jahr. Nur ein paar Wochen später eigentlich, wo wir alarmiert worden sind zu einem Waldbrand in Nordmazedonien an der nordmazedonisch-bulgarischen Grenze in Bechovo, hat glaube ich die Ortschaft geheißen, dass da ein riesiges Waldgebiet in Flammen steht. Das war so ein Berg und rund um der Wald hat brennt. Und da hat eben Nordmazedonien, kein EU-Land, hat bei der EU eben um Hilfe angesucht, was ja möglich ist. Und dann hat die EU Waldbrandeinheiten dorthin entsandt. Und Niederösterreich hat eben so ein Waldbrandmodul, eine Waldbrandeinheit. Und daraufhin sind wir nachher da runtergefahren. Nur, das war ein bisschen unterschiedlich als in Belgien. In Belgien hat es geheißen, okay, es braucht nur eure Boote mitnehmen. Es habt dort eine Turnhalle, es habt dort ein Feldbetten, es wird versorgt, es braucht sich um nichts kümmern. Und in Nordmazedonien war die Situation anders. Und zwar haben wir da die Order gekriegt, dadurch, dass es wirklich sehr, sehr dünn besiedelt dort in die Gegend ist. Wir müssen dort unser Camp selber aufbauen. Und das Land, der Landesfeuerverband Niederösterreich hat da die Module dazu oder die Container dazu, dass man da wirklich ein autarkes Camp aufbaut. Angefangen von WC über Warmwasseraufbereitung, über Duschen, über geheizte Zelt, über einen Einsatzleitcontainer, eine Kantine, also da ist wirklich alles dabei, Notstromaggregate, Schmutzwasserbehälter, also wirklich, da brauchst du nachher nichts dort, außer ein Diesel für die Aggregate. Mhm. Ansonsten hast du alles mit und Lebensmittel. Und das gehört natürlich oben gekarrt.
Mhm.
Das waren 20 LKWs ungefähr, wo das oben war, also so LKW-Züge, Feuerwehrautos, und dann haben wir das oben führen müssen, von Tulln nach Nordmazedonien an die bulgarische Grenze. Und ich war da auch bei einem Einsatz dabei, und wie ich auf Tulln gekommen bin ich eben gefragt worden, ob ich den Teamlead machen würde von dem Logistikzug, der, was halt da dafür verantwortlich ist, dass die Ausrüstung im Wert von mehreren Millionen Euro einmal quer über den Balkan nach Nordmazedonien gebracht wird. Und habe ich natürlich nicht nachgesagt, habe gesagt, ja, das mache ich. Wer mich kennt, weiß, ich schäume von keiner Verantwortung, von keiner Herausforderung. Das war dann natürlich für mich klar, dass ich das mache. Und dann sind wir gefahren. Und sind wir eigentlich über 26 Stunden waren wir dann am Stückel unterwegs, über mehrere internationale Grenzen, und das war natürlich sehr, sehr herausfordernd. Wir haben da einige Herausforderungen auch zu meistern gehabt, gerade bei den Grenzen. Mhm. Die Grenzabwicklung war nicht einfach. Ja, auch so danken. Wir haben zwar Kreditkarten, Rutex-Karten, alles Mögliche dabei gehabt, Euro, Dollar, aber ab einem gewissen Bereich nutzt er das alles nichts mehr. Dann musst du nur mehr schauen, wie du da irgendwie zum Sprit kommst und ja.
Okay, da, also die Unterstützung ist dann gar nicht so extrem
also,
da.
Also vor Ort schon.
Vor Ort schon,
ja. Aber auf dem Weg war es fühlen wurscht, was wir machen. Und okay. Da haben wir halt dann immer wieder halt individuell verhandeln müssen mit den Leuten und ja. Also wir sind runtergekommen, es war aber ein riesiges Abenteuer, muss ich sagen. Also es war wirklich eine Pforte, was ich so schnell nicht vergessen werde. Aber ich sag, trotzdem, trotz allem sehr, sehr positiv behaftet, weil wir haben da wirklich das alles runtergebracht. Wir sind sicher runtergekommen, es war kein Unfall. Wir sind trotzdem überall verhältnismäßig gut durchgekommen. Und wie wir dort hingekommen sind, also das war wirklich eine Gegend, da, also eine arme Gegend, also sowas habe ich in Europa so noch nicht wirklich gesehen. Die Gegend war wirklich sehr arm. Die Leute, wir sind da mit 20 Lastwagen durch die Ortschaften durchgefahren. Ich glaube, da landet ein Raumschiff wirklich. Mhm. Und haben wir uns jetzt zuerst gedacht, warum schauen die alle so? Und dann sind wir hingekommen. Und dann habe ich ein einziges Feuerwehrauto gesehen, was die dort haben. Das war ein 60er alter Tankwagen, wo überall das Wasser ausgerunnen ist. Mhm. Und da waren wir dann klar, okay, für die ist das ein totaler, so wie es für uns ein Kulturschock war, wie wir da hingekommen sind, war das für sie auch ein Kulturschock für die Leute da unten, wie auf einmal wir mit dieser Maschinerie auffahren. Und die waren aber extrem dankbar, muss man sagen. Also da kann ich mich noch erinnern, da sind auf einmal Polizisten da gestanden, weil wir haben keine Waschmaschine, wir haben alles mitgehabt, außer eine Waschmaschine. und da war es jetzt sehr staubig. Und dann sind auf einmal Polizisten da gestanden und gesagt, okay, wegen dem Waschen teilt sich nichts an. Wir kommen nachher mit unseren Frauen vorbei, mit ein paar Wäschkörben, da hat uns die Wäsche rein, wir waschen euch das durch. Dann haben uns die Wäsche gewaschen dort, also die Uniformen, die dreckigen. Und dann wieder gebracht, also das war, hätten es nicht müssen, wir waren auch mit den Trägern-Uniformen weiter am Atom gerannt, wenn das nichts überblieben war. Aber also das war schon cool auch nachher dort zum sehen, okay, deren Leute bedeutet das wirklich was, dass wir da eigentlich durch halb Europa gefahren sind, um Hilfe zu leisten. Und ja.
Was du trotzdem ja nicht sagen, du machst das ja wirklich freiwillig, du wirst dir für das nicht bezahlt. Ne?
Genau, ja.
Du machst das
ist
so
dann,
wie deine Kameraden.
Das ist dann das Nächste, wenn man nachher mit anderen Leuten redet, weil da waren auch Slowenen dort und steirische Kameraden waren auch dabei, die sind auch runtergefahren, weil die haben auch eine Waldbrandeinheit. Aber wenn man nachher mit den Leuten von die waren natürlich auch alles Freiwillige, die Steirer, aber wenn man nachher mit den Leuten von den anderen Ländern redet, die was da zum großen Teil oft beim Militär sind oder beruflich bei der Feuerwehr tätig sind, wenn man dann nachher sagt, okay, da sind jetzt gerade 120 Leute, haben sie Urlaub genommen, dass auf Nordmazedonien fahren können, um dort zum helfen. Und das ist dann, da ist die Verwunderung dann wirklich schon sehr, sehr groß.
Wird das dann noch mehr positiv gesehen?
Absolut, ja. Weil sie ganz genau wissen, was das ja dann in der Heimat quasi mit sich bringt, eben, dass wir extrem viele Leute haben, die was auf dem Bereich ausgebildet sind. Und da kann man wieder zurück eben ein sehr engmaschiges Netz an Feuerwehren noch stellen können. Und das ist halt in vielen Ländern Europas und der Welt, will ich gar nicht reden, aber in Europa nicht gegeben.
Mhm. Weil du jetzt am Militär angesprochen hast, gibt es da eigentlich viele Anknüpfungspunkte auch mit dem Bundesheer im Katastrophenschutzbereich in Österreich selbst?
Ja, oder? Also natürlich, man sieht es ja eben bei den ganz großen Katastrophen. Also da arbeiten Bundesheer und die Feuerwehr immer sehr, sehr eng zusammen. Also ich glaube, da
versteht man sich blind.
Versteht man sich. Also da weiß auch jeder, das ist notwendig, dass das gemacht gehört. Und da ist, glaube ich, jetzt ein was zwischen die zwei Einsatzorganisationen kein Blaupapier.
Mhm. Vielleicht kannst du uns ein bisschen jetzt noch mitnehmen, Gibt es Einsätze, die dir eigentlich stark in Erinnerung geblieben sind? Oder
ja,
die sehr dramatisch für dich waren?
Gibt schon, ja.
Du machst mir jetzt nämlich sehr viel den Eindruck, auch jetzt während dem Podcast, du lebst deine Kommandantentätigkeit, du willst diese Verantwortung, sagst diese Verantwortung, du fährst überall hin mit. Aber ich und versuchst diese Verantwortung, also dem, was ich sehr schätze. Aber ich denke mal, es wird Situationen auch immer wieder geben, wo man selbst ein bisschen an die Grenzen kommt, oder?
Absolut, also ich nehme mich da gar nicht aus. Also es gibt immer wieder Situationen, wo man an die Grenzen kommt. Und ja, also eine von den Situationen war sicherlich auch wieder auf dieser berüchtigten Umfahrungsstraßen, was ich ja vorher schon erzählt habe, wo die Burschen einen schweren Unfall gehabt haben, sind wir auch mitten in der Nacht zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert worden. Und wie wir im Feuerwehrhaus sind, wie ich ins Feuerwehrhaus gekommen bin, da haben wir so große Bildschirmhänger, wo dann auch nochmal das Meldebild und eine Landkarte ist, dass man auch wirklich auch sieht, wo das ist. Und auf einmal hupft das auf Fahrzeugbrand mit einer eingeklemmten Person. Und das ist natürlich dann der absolute Worst Case. Und bei uns ist das so, da fährt der Einsatzleiter immer mal voraus mit einem Auto erkunden.
Also mit was schneller ist.
Genau, mit einem kleinen Auto, mit so einem PKW halt, fährt er vor, dass er wirklich schnell vor Ort ist, sich die Lage erkunden kann, dass er nachher den Einsatzkräften, die was eintreffen, sofort Anweisungen geben kann. Und ich bin rausgefahren mit unserem Kommandantenfahrzeug. Und wie ich schon aus der Ortschaft raus vor Richtung Umfahrung raus, sehe ich schon einen Feuerschein. Nach einer Habitäre. Und da war ich aber noch weit weg. Und da habe ich gedacht, da brennt es ordentlich. Habe ich natürlich noch mehr Gas gegeben. Und wie ich hinkomme, also das war wirklich ein Bild des Schreckens. Also sowas habe ich echt noch selten oder eigentlich noch gar nicht erlebt. Das war ein Auto, ist im Straßenkram gelegen und hat lichterloh brennt. Ein Lieferwagen ist dabei gestanden, hat auch lichterloh brennt. Einer ist auf der Straße nochmal da gelegen und hat wie am Spieß geschrien und hat dann eine offene Oberschenkelfraktur gehabt. Und einer ist mir entgegen damit, der war von dem Wildzahn, was neben den Straßenstängern gepfählt. So sind wir den entgegengekommen.
Was heißt
gepfählt? Der ist von dem aufgespießt worden.
Also durch den Bauch.
Genau, irgendwo so dort durch.
Also du siehst jetzt also eine Person, die dort auf der die mit einem und, Teil des Zaunes, also mit so einem Zaunfall im Bauch steckend, quer durch, fuhren und
ja, es war auf jeden Fall und überall hat es brennt. Und dann auf einmal ist einer dahergerannt und hat geschrien, da hockt noch einer drin. Da sind nachher schon die ersten Kräfte dahergekommen von uns. Und ich habe sofort gesagt, okay, wir müssen schauen, dass wir das da irgendwie. Und dann hat er auf den Kombi gezeigt, der was da brennt hat. Und dann hat man sofort Feuerlöscher geschnappt aus dem Auto, während sie die Schlauchleitung gefühlt haben.
Also im ersten in deinem Kommandantenfahrzeug.
Genau, da haben wir zwei große Feuerlöscher drinnen.
Bist du da allein eingetroffen?
Da bin ich allein getroffen gewesen. Ja. Aber die sind unmittelbar danach eingetroffen. Und wir haben eigentlich sofort angefangen zu löschen. Aber die haben in dem Lieferwagen irgendwas gelohnt gehabt, so Backling oder was, es hat immer wieder ins Brennen angefangen. Und wir haben halt da wirklich probiert zu löschen, dass wir da den irgendwie rauskriegen. Zwischenzeitlich, da dürfte irgendein Sprit im Kanalgrunner sein, das hat sich dann auch durchzunden, da hat es dann 20 Meter weiter einen Kanaldeckel mit einer Stichflamme gekommen. Und ja, dann haben wir probiert, dass wir das da löschen, aber ja, der ist dann eigentlich vor unseren Augen in dem Auto drinnen verbrennt und das ist halt, das macht natürlich was mit einem, wenn man das sieht. Und,
du hast die Person im Auto auch noch wahrgenommen?
Wir haben die Person im Auto noch wahrgenommen, ja. Und ja, wir haben da unser Bestes gegeben und wir haben den leider nicht mehr rausgekriegt und das ist halt dann eine Situation, an der kiefert man natürlich, weil, weißt du, man man ist bei der Feuerwehr, wenn man eine gewisse Wertehaltung hat, man will helfen. Und in so einer Situation, wo man so machtlos ist, also das ist natürlich eine unfassbar schwierige Situation. Oh, natürlich einerseits dieser Mensch, was vor unseren Augen verbrennt, aber auch das absolute Chaos, was rund um einen herrscht, was im ersten Moment nicht beherrschbar ist. Und das ist und das hat mir wirklich, wirklich, wirklich dann, also das ist mir wirklich nahe gegangen, wo ich dann auch immer das Gespräch mit einem Peer zum Beispiel aufgesucht habe, was mir sehr, sehr gut dann hat. Und was ich dann auch noch persönlich wahrgenommen habe, weil der Vater von dem Verstorbenen hat uns dann quasi nochmal einen Paterzettel geschickt, was nicht üblich ist normalerweise, aber in dem Fall schon, bin ich noch aufs Begräbnis gegangen. Und das war auch nochmal ein sehr emotionaler Moment für mich, weil dann natürlich die ganzen Erinnerungen oder die ganzen Erlebnisse, die ganzen Eindrücke wieder hochgekommen sind. Ja, also das war sicherlich einer der bedrückendste und schwierigste Einsatz für mich.
Also wie du mir das jetzt beschreibst, gut, du bist jetzt erster vor Ort und versuchst gleich zu reagieren, du nimmst die Feuerlöscher, du löscht, du bist wahrscheinlich in einem vollen Tunnel drinnen, blendst wahrscheinlich sogar die zwei Schwerverletzten da jetzt aus, weil du diesen Fokus auf diese dritte Person hast. Also ohne das jetzt auch zu kritisieren, also das ist jetzt nur meine Frage. Ist man dann auch so in einem Drang des Rettens, dass jetzt wer anders sogar das Kommando übernimmt, oder ist das ganze Team, also du trittst jetzt für mich gerade so aus der Kommandoposition, also in diese Position des Vordersten rein. Ich schätze mal, es ist jetzt sowieso ein extrem eingespültes Team, die Schlauchleitungen, so das wird automatisch gebaut, da brauchst du wahrscheinlich als Kommandant gar nichts sagen. Gibt es dann wen anders, der das kurzzeitig übernimmt? Oder,
also in dem Fall hat sicherlich auch jeder einmal wirklich in der Erstphase, in der unmittelbaren Erstphase, hat sicherlich einmal jeder nur reagiert. Wie gesagt, wir haben in jedem Fahrzeug einen Gruppenkommandant, das sind ausgebildete Führungskräfte, der weiß natürlich auch, der nimmt es auch dann ein bisschen mit einem anderen Abstand wahr, weil
er ist nicht der Erste, ne?
Der weiß schon, was ihm erwartet, weil ich habe das schon gefunkt, okay, da sitzt einer drin, gibt's Gas. Und ja, aber war für die Kameraden, die was mit dem zweiten Auto dann gekommen sind, nicht weniger tragisch. Also das hat auch jeder. Und das war eben, wie ich vorher gesagt habe, wo die hartgesottensten normalerweise heimgingen. Das war einer von den Einsätzen, wo dann wirklich auch jeder blind ist, obwohl es dann schon zeitig in der Fuhr war, auch jeder wirklich müde war. Aber da ist auch jeder blind und ja, wir haben das da wirklich nochmal auch dann nachbesprochen, weil, wie gesagt, so eine Situation erlebt man so schnell nicht im Leben, Gott sei Dank.
Das ist auch was.
Und das, wenn man das einfach so stehen lässt, also das würde für viele wahrscheinlich irgendwie dann auch psychische Probleme hervorrufen. Ja.
Wie lange ist jetzt schnell organisiert? Ich denke mal, ich werde es innerhalb der ersten Minuten bis am Einsatzort. Wie lange dauert es eigentlich, bis dann die Rettung ist ja anders organisiert als ihr. Bis jetzt, sage ich mal, dann überhaupt der erste Hilfe, also die ihr werdet erste Hilfe sicher gemacht haben, aber bis jetzt professionelle Hilfe von Seiten der Rettung da ist, wie lange braucht das
auch? Das kann man so pauschal nicht sagen. In dem Fall waren die Rettung, glaube ich, sogar schon vor Ort. Die kann man jetzt echt gar nicht mehr so. Aber es kommt immer stark davon, wie die Alarmierung rennt. Weil manche sehen, okay, da ist ein Unfall, da ist ein Verletzter, ich rufe die Rettung an. Und manche sagen, okay, da ist ein Unfall, da ist einer verletzt, da ist einer eingeklemmt, ich rufe die Feuerwehr an. Also, und natürlich die Rettung, wenn die einen Unfall aufnimmt, alarmiert die dann im Nachgang natürlich sofort die Feuerwehr. Aber das, ja, manchmal, oder meistens muss ich sagen, ist die Rettung sicherlich vor Ort, weil die ja andere Bereitschaften haben, wo sie in der Rettungswoche sind. Hin und wieder ist einmal die Feuerwehr vor Ort, aber als erster vor Ort. Aber selbst wenn die Rettung noch nicht vor Ort wäre, Wir haben ausgebildete Notfallsanitäter bei der Feuerwehr, die was auch bei der Rettung sind. Also wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute, eine gute Ausbildung, auch was das betrifft, von den die Leuten bei uns. Mhm. Und wir, auch wenn die Rettung jetzt das erste Turten ist, wir arbeiten oder wir halten mit allen Notfallsanitäter, also mit allen, die was Notfallsanitäter wären, eine Übung ab, wo wir auch quasi einander kennenlernen.
Ja.
Und das funktioniert bei uns in unserer Ortschaft sehr, sehr gut. Und da haben wir wirklich mit der Rettung einen total tollen Austausch und das, ja, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass beide Organisationen von den Leuten her, von den Persönlichkeiten her durchaus sehr eng oder enge Verbindungen haben, ich glaube, dass es grundsätzlich kein Thema sein wird.
Wenn ich da jetzt einmal noch ganz kurz auf den Einsatz kommen kann, gibt es dann irgendwo einen Moment dann, wo du denkst, also wo diese Erkenntnis dann kommt, na klar, da löscht man weiter und dann denkst du aber, wo man jetzt selber weiß, okay, das oder ist man da so drinnen jetzt, dass man die Person versucht zum Retten, dass man vielleicht bis zum Schluss die Hoffnung hat, vielleicht überlebt er das?
Natürlich hat man ein Stück weit bis zum Schluss eine Hoffnung, ja. Und ja, irgendwann einmal ist halt dann die traurige Gewissheit da, dass man jemandem nicht mehr helfen kann. Ja, das ist. Ich kann mich da gar nicht mehr erinnern bei dem Einsatz, wie das da genau dann so war. Ich war da irgendwie so fokussiert auf das Ganze. Weißt du, da schaut es drunter mal da um so viele Sachen aus. Und ja, das war. Aber ich weiß noch ganz genau, dann wie das eigentlich angelöscht war und dann auch die Gewissheit da war, dass der wirklich da auch verstorben ist und ja, die zwei Lenker von dem Kleintransporter waren im Spital. Da bin ich dann wirklich einmal.
Also die zwei, die da entgegengekommen sind, das waren die Lenker vom Kleintransporter. Genau, ja. Also mit
der Fraktur. Der Lenker und der Lenker von dem Kombi ist verstorben.
Okay.
Und da habe ich dann schon die. Also wie das dann vorbei war und dann eigentlich nur mehr darum gegangen ist, das Trümmerfeld zum Zusammenräumen, habe ich mich dann schon mal ein bisschen zurückgezogen und einmal ein bisschen durchblasen will und mir gedacht, okay, also das war jetzt da echt hart, was du da erlebt hast und ja, also das habe ich irgendwie gebraucht, dass ich da einmal ein bisschen einen Abstand kriege, ein bisschen zurückgehe, ein bisschen ausblasen und sage, okay, ja, habe mir ein bisschen schon im ersten Moment für mich reflektiert habe, was da jetzt da gerade war, aber ja, das hilft vielleicht mal aktuell momentan in der Situation, dass man da nachher noch die nächste Stunde die Anweisungen geben kann, aber ja, da hat das Gespräch mit den Kameradinnen und Kameraden beziehungsweise das Gespräch mit dem Peer danach wirklich Gutes getan oder war sicherlich Gold wert, dass ich das gemacht habe.
Sprecht ihr solche Einsätze jetzt also, sagt er das ein bisschen seine Perspektive, ein bisschen, wie er das wahrgenommen hat? Oder
ja, also das.
Ich weiß schon, es wird ein Redefluss und es wird dann im optimalen voll ein gutes Gespräch, aber. Also es gibt natürlich keine Regel, also es schaltet sich halt jeder so ein, wann er es braucht und wann er es sagen will.
Bei dem Einsatz haben wir es so gemacht, dass wir im Feuerwehrhaus dann alle zusammengestanden, alle rund um auch die Feuerwochen, die was da dabei waren, die anderen, also nicht nur meine Feuerwehr, sondern auch die anderen, haben wir nachher nochmal ins Feuerwehrhaus eingeladen zu uns. Geht schon, kommt es vorbei. Dann sind wir beieinander gestanden im Gras. Und da hast du halt wirklich die gedrückte Stimmung auch gemerkt. Und dann habe ich einen Anfang gemacht, habe gesagt, okay, Leilen, das, was wir da gerade erlebt haben, also das ist absoluter Horror gewesen, so ehrlich muss man sein. Und dann habe ich halt einmal angefangen ins Reden. Und das hat sich dann so ein bisschen, weil wir doch auch relativ große Gruppen waren, so in so kleine Grüppchen verteilt, wo halt auch jeder dann irgendwie, also im Kleinen, sein Los worden ist und ich glaube, dass das ganz gut war, dass man da die Leute dann einfach reden haben lassen. Manche haben nur zugehört, aber war auch wichtig, dass sie da waren und nicht heimgegangen sind. Weil vielleicht hat sich der, was nur zugekriegt hat, dann auch gedacht, okay, ja schau, der hat das genauso wahrgenommen wie der, den ist auch nicht gut gegangen dabei. Und ich bin nicht der Einzige, oder manche denken sich, okay, bin jetzt überhaupt noch normal, weil ich das nicht aushalte oder was. Also das ist natürlich dem geschuldet, dass das jahrzehntelang in allen Bereichen so war, das muss da aushalten. Da sind wir wieder bei dem, keiner muss alles aushalten. Und ich glaube, so Situationen wäre so, ich würde das sogar anders sagen, wenn du diese Situation als belastend findest, dann bist du normal. Wenn du so eine Situation als nicht belastend findest, dann solltest du dir gräber Gedanken machen. Also das, ja, glaube ich, war da ganz gut, dass wir das dann so gemacht haben.
Ja, wenn wir jetzt ein Video hätten, hätte man mich sehr zustimmend nickend gesehen. Also das, was du gerade gesagt hast, das erlebe ich jetzt immer wieder. Und jetzt so denke ich mir das auch, die unterschiedlichen Perspektiven, die dann diesen Tunnelblick oder dieses Fokussierende normal machen lassen. So ein bisschen. Also so mehr oder weniger, dass du selber auch merkst, ja, da war jetzt so eine psychische Belastung da, der Körper hat selber übernommen, das ist alles ein eintrainierter Drill, der da jetzt arbeitet. Und dass ich das und das nicht wahrgenommen habe, was eigentlich auch dramatisch war, vielleicht habe ich nicht einmal mitgekriegt, dass ein zweiter Verletzter da ist, irgendwer. Das macht die Sache dann wieder normaler, wenn das jeder so aus seiner Sicht ein bisschen erzählt. Gell? Ja. Haben gewisse Situationen oder deine Tätigkeit an sich, hat das in deinem Leben was verändert? Hat das in deiner Einstellung was geändert? Hat dich das in was, manchen Sachen bestärkt?
Also grundsätzlich die Tätigkeit bei der Feuerwehr hat insofern was für mich persönlich braucht, dass ich sage, okay, ja, ich ist bewusst, dass das Leben jetzt nicht immer nur ein Honigkuchen ist. Also es gibt ein paar harte Realitäten. Und umso wichtiger ist es, dass es Leute gibt, die was da dann da sind, die dir helfen. Ist jetzt egal, ob bei der Feuerwehr, bei der Rettung, bei der Polizei, beim Militär. Es gibt einfach ein paar harte Realitäten und es gibt Leute, die was sie dafür engagieren, dass mir in so einer Realität, in so einer Situation geholfen wird. Das ist insofern für mich als Mensch gut zu wissen, weil ich einfach weiß, okay, wenn ich jetzt da rausgehe da bei euch vom Studio und mich hat es beim Stirnhaus die Stirn runter und ich brich meinen Fuß, dann kommt wer und hilft mir. Und deswegen ist es für mich einfach so ein Stück weit ein Gefühl, dass ich sage, okay, wir können froh sein, dass wir da bei uns in Österreich leben, wo es so Systeme gibt, wo so viel auf die Sicherheit jedes Einzelnen geschaut wird, dass egal wer du bist und egal was du machst und egal was du davor angestellt hast, jemand kommt und dir hilft. Und das ist für mich ein schönes Zeichen. Und da hätte ich noch zum Beispiel jetzt, weil ich das so gesagt habe, ein Beispiel aus meinem Einsatzalltag.
Gerne.
Bei der Feuerwehr. Da haben wir auch gerade eine Übung gehabt im Feuerwehrhaus und auf einmal war Alarm, auch Verkehrsunfall mit Menschenrettung in so einem Waldstück bei uns, also bei so einer Waldstraße durch einen berüchtigten Wald durch. Und wie wir hinkommen, ist wirklich so ein Auto um einen Baum herum gewickelt gewesen. Also, und einer ist auch draußen gelegen, der hat ein bisschen aus dem Ohrwaschel bliert und ich bin als erster wieder dort gewesen. Und ich schon eine und das Auto war wirklich komplett flachdruck und um den Baum gewickelt. Und ich schon einer, da sitzt einer drinnen und der ganze Motorblock liegt eigentlich auf ihrem Oman. Der war eigentlich zwischen dem Dachl vom Auto und dem Motorblock eingeklemmt. Und sein Fuß war bei seinem Kopf Oman. Der hat genau seinen Fuß vor seinem Kopf gehabt. Und wie ich eine schaue und der sieht mich, schnappt er mir meine Hand und hat mich den ganzen Einsatz nicht mehr loslassen. Und wir haben halt den noch, und der hat immer so zu mir gesagt, ja, was ist mit meinem Fuß, ist der gebrochen? müsst man den Fuß auch nehmen, bla, also immer das mit dem Fuß. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, dein Fuß ist gebrochen, aber wir werden dich da schon rauskriegen. Und dann irgendwann hat sich dann rausgestellt, dass das eine Verfolgungsjagd mit der Polizei war. Und dass sie die da eingebaut haben. Die waren, sind von der Polizei geflüchtet. Aber nichtsdestotrotz haben sie trotzdem eine Hilfe gekriegt, was ein Mensch in so einer Situation auch an Hilfe verdient hat. Wir haben den gerettet, wir haben den wie an jeden anderen, egal ob der jetzt da von der Polizei davon gefahren ist oder nicht, behandelt. Wir haben unser Bestes gegeben, dass wir den da so gut wie möglich rauskriegen. Und uns ist es auch gelungen, dass wir den außer gerettet haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie es ihm heute geht, aber die Tage danach hat man so aus Rettungskreisen gehört, okay, er wird wieder gehen können. Und das ist, glaube ich, nach so einer Verletzung, wenn einer den Fuß beim Kopf, wo man hat, glaube ich, ein kleines Wunder auch, dass das passiert. Und das war auch für mich so ein Zeichen, okay, ja, die haben missbaut, keine Frage, das nimmt einer eh keiner an. Aber trotzdem ist dann wer gekommen und hat einer geholfen. Und ich glaube, das ist, ist ein ganz wichtiges Zeichen auch bei uns.
Ja, vor allem, wenn du jetzt eigentlich von so einem Anblick redest, und das ist für die eigentlich jetzt, du erzählst das so ganz normal, das ist ja, sage ich mal, für einen Außenstehenden muss das ja, stell ich mir jetzt einen sehr heftigen Anblick vor. Es
war für uns nicht normal, aber ja, es ist doch schon ein bisschen eine Zeit darüber vergangen. Ja, und aber in der Situation war es natürlich auch eine Ausnahmesituation, aber ja.
Ist das dann, ich meine, da wird ja dann lang schwer, mit schwerem Gerät gearbeitet, schätze ich mal, dass das Spreizer und was weiß ich was. Und der hat dich den ganzen Einsatz nicht loslassen.
Genau, ja.
Und erst war das, hast du auch gemerkt, okay, ich bleib jetzt da. Das
ja, das ist war für den wichtig, weil wenn ich gegangen war und der hat dann gesagt, wir sollen seine Mutter anrufen. Für den war das wirklich, und ich war seine erste Bezugsperson. Und deswegen, ich habe da in dem Fall, obwohl ich eigentlich den Einsatz leiten hätte müssen, aber wenn ich da jetzt weggegangen war, also das war für den Menschen da drin eine unglaubliche Sache gewesen. Deswegen habe ich da jetzt mit einem bewusst dafür entschieden, dass ich fuhren geblieben bin, wo ich normalerweise eigentlich nichts dann mehr zum Suchen habe. Und jemand anderer hat hinten alles geleitet. Das ist dann auch eigentlich eins ins andere übergegangen. Das ist halt Aktion-Reaktionsprinzip, das funktioniert bei uns bei der Feuerwehr eigentlich ganz gut. Aber in dem Fall habe ich einfach in der Situation das Empfinden gehabt, ich werde jetzt da gebraucht.
Mhm.
Mich braucht der jetzt, der hat mich wirklich nicht mehr loslassen.
Also hat er wirklich festgehalten.
Also das war ein richtig fester Händedruck, den was er da gemacht hat.
Und so dazu eine Schockbekämpfung beitragen wahrscheinlich.
Genau, ja.
Und der hat er die Schmerzen dann nicht so auslassen? Oder
also
was?
Ja, der muss ja. Ich weiß nicht, ob er Schmerzen gehabt hat oder ob das der Schock, ob er das ich schätze mal, dass er es nicht mitgekriegt hat, weil er hat nicht geschrien, gar nichts. Er hat normal geredet, ruhig geredet.
Und aber er hat wahrgenommen, dass sein Fuß neben seinem Schädel ist.
Das hat er definitiv, also das hat er mich immer wieder gefragt. Und naja, was sollst du ihm sagen?
Mhm.
Und ja, erst wie er nachher vom Notarzt sediert worden ist, hat er dann loslassen, aber bis dahin.
Achso, es kommt dann der Notarzt und in dieser Lage wären die Personen dann einmal ruhig
in dem Fall schon, weil das hätte er wahrscheinlich, wenn wir den da rausgearbeitet hätten, naja, es wäre natürlich extrem schmerzhaft da gewesen. Ja.
Und dann fängst du eigentlich erst zum Arbeiten an? Also du weißt einmal, dass die...
Nein, also in dem Fall haben wir schon angefangen, so kleine Arbeiten rund um den zu machen, weil das war Winter, wir sind am Land, da kann es auch seine Zeit dauern, der Notarzt, wir haben auch für ein riesiges Gebiet ein Notarztauto, bis das da ist. Also es war natürlich Notfallsanitäter vor Ort, aber bis das alles ins Rennen kommt und so, muss man schon andere Maßnahmen setzen. Wir haben schon mal angefangen, sehr Zutrittsöffnung zum Schaffen etc. Also da sind eh noch sehr, sehr viele andere Tätigkeiten zu machen, dass man nachher dann wirklich nur mehr aufs Spineboard legen muss und schwupps, außer ein paar Zwicker oder, ich meine, das war jetzt, aber ein paar Zwicker mit der Schere oder mit dem Spreizer eine gewisse Öffnung machen und dann kann man den rausholen.
Ja, mir gefällt auch, was du jetzt vorher eben gesagt hast, dieses, du siehst den Menschen. Du siehst jetzt den Menschen, du siehst jetzt nicht, in dem Fall hast du sogar wahrscheinlich erst später erfahren, aber eben die Situation, wenn man zu so einem Einsatzort kommt, und ich glaube, das ist komplett unabhängig von welcher Einsatzorganisation das kommt. Du siehst den Menschen und der braucht genau. Hilfe und dem hilfst du. Also es, ich glaube, dass das auch wichtig ist, dieses, dass das klar ist, ne? Also dass das, dass da jetzt keine Bewertung des Menschen passiert, sondern jemand braucht Hilfe und du hilfst. Ja. Fertig, ne? Mhm. Also kommt dann auch, das, ich schätze jetzt einmal, dann kommt im Leben dann so eine gewisse Demut, du hast gesagt, du hast, es ist nicht immer Honig schlecken, es kann viel Dramatisches passieren. Wird man ein bisschen demütiger durch diese Arbeit dann auch?
Also, ja, ist ja natürlich gerade nach so schwierigen Sachen oder wenn jemanden daheim irgendwas anbrennt ist oder was, natürlich ist man dann, sagt man, okay, ja, ich bin eigentlich wirklich glücklich, dass ich jetzt da noch meinen Familienangehörigen habe oder dass ich noch mein Haus habe, wo ich jetzt dann noch einen Einsatz heimfahren kann und das steht noch. Mhm. Also das, natürlich wird man da demütig und denkt sich, okay, ja, eigentlich habe ich schon gut, ja. Und da so kleine Problemchen des Alltags, was halt auch jeder hat, weil er, keine Ahnung, einmal im Beruf vielleicht vom Chef auch nicht drüber gekriegt hat oder irgendeinen Termin hat einen ganz wichtigen und oder ein bisschen gestresst ist. Also das relativiert dann schon wieder ein bisschen den einen oder anderen Punkt, was man halt so hat in seinem Leben. Mhm. Wo man denkt, okay, ja, das ist halt ein Termin. Mhm. Und den werde ich einhalten, ja, ist zwar vielleicht ein bisschen stressig, aber ich habe noch alle meine Gliedmaßen oder ich lebe noch oder meine Mutter lebt noch oder ich habe noch ein Haus, wo ich mich zurückziehen kann.
Ja. Mhm. Mhm. Gibt es eigentlich Nachwuchsprobleme?
Bei uns jetzt da bei der Feuerwehr haben wir aktuell noch keins. Mhm. Also wir haben noch sehr viele Feuerwehrjugendmitglieder. Aber es muss natürlich darauf geschaut werden, dass das auch weiter so geht. Also die Bereitschaft, da jetzt da wirklich sich freiwillig zu engagieren, wird, glaube ich, in allen Bereichen immer weniger. Also ich glaube, da.
Dabei gibt es ja so viel.
Dabei gibt es so viel. Und es ist ja da, finde ich, irgendwie so in der österreichischen Seele ein bisschen verwurzelt, dass man sich im Verein engagiert, dass man sich bei der Feuerwehr engagiert, dass man sich. Und es ist ja auch gesellschaftlich enorm wichtig, dass man da unter Leute ist, dass man da was gemeinsam macht. Und also wir wirken da natürlich mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit dagegen. Wir schauen, dass man nicht nur die schlimmen Sachen hervorkehren. Bei der Feuerwehr, es gibt ja unzählige super coole Sachen, was man bei der Feuerwehr machen kann. Dass man das wirklich gezielt dann hervorhebt, die was man so vielleicht nicht sieht. Weil die Einsätze, was wir fahren, sind ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was in der Feuerwehr passiert, damit diese Einsätze gefahren werden können. Mhm. Also wir haben ja eben Feuerwehrjugend, das ist ein Teil der Feuerwehr. Wir haben Leute, die sich um die Atemschutzgeräte kümmern. Wir haben Leute, die sich um die Fahrzeuge kümmern. Wir haben Leute, die sich um die EDV kümmern. Wir haben Leute, die in der Verwaltung tätig sind, die den ganzen Verwaltungsapparat betreiben. Mhm. Alles Freiwillige. Aber so kann sich ja jeder mit seinem Wissen, mit seinem Vorkenntnis, mit seiner Leidenschaft einbringen. Wenn ich sage, okay, ich bin ein ITler, mir macht das total Spaß, dann kann ich mich in der Feuerwehr total entfalten. Da baue ich da irgendwelche Serverschränke. Ich habe da überhaupt keine Ahnung davon. Also darum, ich bin halt immer in der Öffentlichkeit so weg gewesen. Das hat mir immer taugt. Und so hat auch jeder irgendwie auch innerhalb der Feuerwehr sein Bereich, wo er sich abseits von den Einsätzen entfalten kann. Und das sind einfach schöne Sachen, die, was wir versuchen, eben jetzt da hervorzukehren, um eben auch vielen Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, dass nicht nur immer nur tragische Situationen sind. Manchmal ist ein Einsatz, kann auch manchmal lustig sein. Ja. Wenn ich sage, okay, ja, keine Ahnung, wir haben mal gehabt, ja, da ist die Frau hat gekocht und ist rausgegangen, weil der Postler da war und der Hund hat die, die Tier zugehauen hinter ihr. Ja, es ist eh blöd, wenn das da drinnen kocht. Dann sind wir hingefahren und wir haben das aufgemacht, aber das war halt, ja, der Hund war eh lieb und die Frau war auch, Gott sei Dank ist nichts passiert. Es ist kein was passiert, das war eine nette Geschichte. Die Frau war froh, wir waren froh, dass nichts passiert ist und da schmunzelt man dann natürlich auch bei so Sachen. Und ja, das ist halt dann auch, was wir da versuchen, mit der Öffentlichkeitsarbeit hervorzuheben.
Ja, es sind viele Bereiche, glaube ich, wo es sich auf jeden Fall auszahlt, Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sein und vor allem diesen Dienst an der Gesellschaft, der gibt dir, glaube ich, sehr, sehr viel auch zurück. Ne?
Absolut, ja. Also es ist eine sehr, sehr bereichernde Tätigkeit und ja, ich kann mir eigentlich mein Leben lang, seit ich denken kann, eigentlich kein besseres und kein schöneres Hobby vorstellen.
Ich glaube, das ist ein cooles Schlusswort. Klaus, danke, dass du heute da warst und uns sowohl dramatische als auch coole Einblicke in deinen Alltag bei der Freiwilligen Feuerwehr gegeben hast. Das war eine weitere Folge von Vieles Patched und heute eben mit dem Klaus. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke.